Max, wir müssen reden.
Du glaubst, wir müssen aufnehmen?
Immerhin hast du ein Bier aufgemacht.
Ich habe ein Bier aufgemacht.
Das finde ich gut. Irgendjemand muss die WMR-Tradition...
Du hast kein Bier?
Nee, ich bin bei Tee.
Bei Tee. Wie geht's dir, Michi?
Mir geht's gut.
Das hört man gerne. Mir geht's
verdammt, also wieder richtig gut. Also ich fühle mich richtig gesund wieder. Ich habe auch heute einen PCR-Test gemacht, aber ich habe, weil ich es nicht so eilig habe, habe ich halt diesen ganz normalen Standardtest gemacht, kein Express, sondern nur einen für 50 Euro. Und das heißt, ich kriege jetzt irgendwie wahrscheinlich morgen oder so dann das Ergebnis, hoffentlich.
Wie ist das denn jetzt? Du testest dich jetzt gerade frei oder was? Oder?
Sozusagen, ja.
Ah, okay.
Also, genau, also vielleicht fange ich...
Ja, fang mal vorne an.
Vielleicht für die Hörer. Ne? Also ich hatte...
Prost.
Covid. Prost. Ich hatte Covid letzten...
Der feine Herr muss jeden Trend mitmachen.
Ich habe gedacht...
Ganz ja, vorne mit dabei.
Also ich würde sagen, in der vierten Welle ist man aber definitiv kein Early Adapter mehr.
Nachdem wir es alle so gemacht haben, hast du gedacht, legst du auch mal Covid zu.
Ich zeig genau, mal, also ich gehöre
meine Corona-App
von vorne. Ja, du hast auch eine rote Corona-Warn-App.
Ich glaube, ne? Das wird jetzt der neue Zustand. Das ist jetzt einfach der neue Zustand.
Das ist jetzt die Pingdemic. Das hat man ja schon in England.
Pingdemic.
Das ja, schon. Ah, ja, so hieß das. Ja. War das der Name, weil alle irgendwie plötzlich hatten rote App dort. Und ja, egal. Bei mir hat es auch alles angefangen mit einer roten App. Es war nicht meine erste rote App. Ich hatte schon mal eine nach dem Fusion Festival. Da war das aber dann so, dass ich halt relativ sicher war, dass da halt nichts passiert sein kann, weil ich halt die ganze Zeit nur draußen war, ne, irgendwie und an der frischen Luft. Und da ist die Übertragungswahrscheinlichkeit halt trotz allem einfach wahnsinnig gering. Und deswegen war ich zwar irgendwie so damals so ein bisschen alert, aber relativ entspannt. Und diesmal war es halt so, dass ich in München war. Ich war bei den Medientagen in München. Und das war sowieso interessant. Also es gab so ein, ich glaube, 2G oder 3G-Konzept oder so bei den Medientagen. Und dann war aber innen drin halt keine Maske. Und das war das erste Mal auch, dass ich halt echt wirklich in einem großen Raum mit vielen Leuten war, die alle keine Maske getragen hat. Das war schon echt ein bisschen awkward.
Es fühlt sich nicht gut an, ne?
Ja, also man muss sich dran gewöhnen, ne? Aber ich habe, glaube ich, auch schon mal in WMR drüber geredet, dass ich halt so ein bisschen fatalistisch hinsichtlich war. Ich dachte mir, ich habe meine Impfung und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt irgendwie mal ein paar Tage krank werde. Also so
hat ja geklappt.
Threat-Level Grippe, ne?
Ja. Irgendwie,
wenn du geimpft
bist. Ja,
und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt für meine persönliche Security mache ich mir jetzt nicht mehr so einen Kopf. Und deswegen habe ich mir da auch nicht so einen Kopf gemacht. Also es war halt schon ungewöhnlich, aber es war etc. Und dann habe ich mich auch tatsächlich hinreißen lassen. Ich war da noch einen extra Tag in München, weil ich da noch Leute getroffen habe und so. Und dann habe ich mich echt hinreißen lassen, am Donnerstag dann nochmal echt mit ein paar Leuten so durch die Kneipen zu ziehen. Also wir waren wirklich in vier verschiedenen Locations und haben uns so Comedy-Live-Auftritte angeguckt und dann waren wir noch irgendwo Bierchen trinken und dann noch in einem anderen Laden Bierchen trinken und alles halt irgendwie so ohne Maske. Teilweise haben die kontrolliert mit 3G oder 2G oder was weiß ich, teilweise aber auch gar nicht. Und deswegen, also das war schon so ein bisschen so, habe ich dann echt auch wirklich gedacht, wow, okay, bin ich echt einige Risiken eingegangen. Und das war auch wirklich das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, so krasse Risiken eingegangen zu sein. Und das Krasse war dann halt, das hatte ich mir halt vorher nicht genau überlegt, dass ich ja eigentlich danach noch zu meiner Mutter fahren wollte. Was ich auch gemacht habe, obwohl ich da echt ein schlechtes Gewissen hatte schon, ne? Wow, aber jetzt hattest du echt ganz schön viele Kontakte und jetzt fährst du zu deiner Mutter, das ist nicht so gute Idee eigentlich. Aber ich hatte ihr das halt versprochen und die war halt total, sie hat sich halt so mega drauf gefreut, dass ich das halt halt so ein bisschen die Bedenken zur Seite geschoben habe. Ja, bin ich dann halt zu meiner Mutter irgendwie, meinte so, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich hatte so Kontakte und wir haben ein großes Haus und so kann man sich auch gut aus dem Weg gehen und so. Ich war dann in meinem Zimmer. Und am nächsten Morgen, ich bin am Freitag hin, ne, irgendwie, und am Samstagmorgen hatte ich dann halt auch eine rote Warn-App.
Geil.
Mit dem Hinweis, dass es am Donnerstag irgendwie einen Risikokontakt gegeben hätte. Und dann war ich so, oh, okay, das ist jetzt etwas, was ich ein bisschen ernster nehmen muss. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Also eigentlich wäre es schlauste gewesen, eigentlich direkt wieder abzureisen, ne? Und dann halt nach Berlin weiterzufahren. Ich habe dann aber gedacht, ach nee, ey, also das habe ich jetzt keinen Bock drauf und das wird wahrscheinlich sowieso wieder nichts sein und so. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich fahre jetzt einfach mal in die Stadt und mache einen PCR-Test.
Okay. Ne?
So, habe so einen Express-PCR-Test gemacht und das ging irgendwie in Hannover, konnte man echt einfach so am selben Tag irgendwie in einer Stunde sich einen Termin klicken, bin hingefahren und habe halt direkt mal einen PCR-Test gemacht und habe dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde tatsächlich das Ergebnis gekriegt. Das fand ich auch echt krass. Negativ. Wobei ich natürlich hätte schlauer sein können nach 2 Tagen. Das war ja sozusagen am Donnerstag, wäre ja sozusagen der Risikokontakt gewesen. Und am Samstag sind ja nur 2 Tage vergangen. Und das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig aussagekräftig. Ne? Nach 2 Tagen noch keine Viren im Hals zu haben,
okay,
ist jetzt nicht ungewöhnlich, was die Inkubationszeit angeht. Ne? Aber ich hatte halt keine Symptome und so. Ich hatte alles, es war alles gut so. Ich war irgendwie fit. Schnelltest habe ich sowieso die ganze Zeit gemacht. Ne? Also wirklich jeden Tag Schnelltest gemacht. Und dann noch den PCR-Test. Und dann dachte ich, ach komm, ich bin jetzt safe fürs Wochenende. So. Und dann habe ich halt das Wochenende da verbracht und irgendwie auch relativ entspannt. Hab dann am Montagmorgen sogar bin ich nochmal laufen gegangen, wobei ich da halt gemerkt habe, ich hatte so ein bisschen Kratzen im Hals und schon ein bisschen gehustet. So, aber hatte erstmal nicht gedacht, dass da irgendwas ist. Und dann bin ich halt in Zug gesetzt und bin halt nach Hause gefahren, also nach Berlin gefahren. Und dann über den Montag habe ich dann gemerkt, okay, der Husten wird immer schlimmer. So.
Yeah.
Und gegen Abend hatte ich dann halt so richtig Husten so und ich dachte mir, okay. Ich habe halt, wie gesagt, immer weiter Schnelltests gemacht, wirklich jeden Tag, zweimal am Tag habe ich Schnelltests gemacht und jedes Mal negativ, negativ und ich dachte mir, okay, ja, also das wird dann wahrscheinlich einfach eine Grippe sein, ne? Du hast ja wahrscheinlich eine Grippe reingezogen. Okay, und dann habe ich halt, den Dienstag habe ich dann noch mehr geschnieft, habe ich dann auch noch Schnupfen gekriegt und hatte Husten und Schnupfen und so, fühlte mich so richtig grippemäßig und dachte mir, scheiße, hast du echt eine Grippe gemacht. Auch Dienstag noch zwei Schnelltests gemacht, beide negativ. Und dann am Mittwoch ging es mir dann halt nochmal ein bisschen schlechter, also es baute sich halt so auf und dann am Mittwoch halt nochmal einen Schnelltest gemacht und Alter, war da positiv.
Okay.
Es war total krass, also du musst dir überlegen, also die meisten Leute, die machen ja Schnelltests und das kennen die alle und so und sie wissen, wie das läuft. Ne? Man macht halt irgendwie diese Tropfen da drauf, dann geht halt von unten, geht halt dieser
Schleif zieht sich langsam hoch.
Die Flüssigkeit zieht sich nach oben. Yeah. Ne? Und dann passiert erstmal ganz lange gar nichts. Und dann bei C, also die T-Linie wird einfach überstritten.
Genau.
Bei C bildet sich dann irgendwann der Kontrollstreifen ab. Und dann weiß man, alles klar, ist negativ und so.
Ich weiß das halt noch nicht. Ich warte dann halt noch meine die Viertelstunde.
Genau, dann wartet man noch eine Viertelstunde. Aber meistens ändert sich dann
nichts. Genau.
Ne? Außer, dass ich dann noch ein bisschen
deutlicher ist. Bei mir hat sich jetzt noch nie was geändert, sagen wir so.
Genau. Und bei mir war es aber so, ja, also am Mittwoch war es so, ich habe das halt drauf geträufelt. Das ist jetzt vielleicht ganz interessant für Leute, die noch nie einen positiven Test hatten. Ja.
Ich habe dich ja auch gefragt, also wie ist das eigentlich dann?
Man träufelt das da drauf und dann geht das hoch und bam, sofort auf der T-Linie hat sich sofort ein richtig harter, dunkler Streifen bei mir
gebildet. Da habe ich aber schon andere Sachen auch von anderen Leuten gehört und auch von dir natürlich.
Ja, das war jetzt bei mir so, ne?
Genau.
Das muss man jetzt auch so ein bisschen, das war jetzt bei mir so. Also das hat sich sofort, also sofort instantan hat sich ein super deutlicher, krass dunkler Streifen auf der T-Linie gebildet.
Okay.
Und dann irgendwann halt eben auch auf der C-Linie. Und tatsächlich war der Streifen auf der T-Linie noch viel krass deutlicher als der C-Linie-Streifen.
Okay.
So, das war richtig krass. Also war so bam, voll in die Fresse. Und ich, wow, alles klar. Und gleich nochmal einen zweiten hinterher gemacht, weil ich dachte, okay, das muss man nächstes Mal prüfen. Vielleicht war der Test einfach kaputt oder sowas. Aber nee, nochmal reproduziert und dann natürlich sofort meine Mutter angerufen, meine Schwester angerufen, meine Schwester und ihr Mann war halt auch da, ne? Und ich so, scheiße, ich habe anscheinend Corona und zwar auch die ganze Zeit gehabt und das war natürlich echt Horrorsituation, ne? Irgendwie. Und also ich hatte jetzt keine Angst um mich so, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt geimpft, was soll schon passieren? Ich werde jetzt hier irgendwie krank und dann habe ich es irgendwann hinter mir, hoffentlich kann noch Long-Covid und so, aber das war halt echt so ein bisschen diese Angst, ne, also klar, alle geimpft in meiner Familie.
Naja, man weiß es halt nicht, ne?
Toi, toi, toi. Und ich habe halt so gedacht, okay, die Chance ist 50-50, dass ich die angesteckt habe oder so, ne. Weil man muss ja schon sagen, also am Samstag war ich noch PCR negativ und PCR ist ja sehr, sehr empfindlich. Also wenn du halt irgendwie ein wenige Viren nur im Hals hast, ja, dann schlägt PCR sofort an. Und wenn ich am Samstag noch PCR negativ war und dann eigentlich Sonntag eigentlich nur noch mit der Familie verbracht habe, am Montagmorgen bin ich ja schon gefahren, dann ja, also dann hätte es zu einer Übertragung kommen können, aber ich sag mal so, es war nicht sicher. So, also ich hätte es so 50-50 geschätzt. Egal, jedenfalls, ich wurde dann immer weiter krank. Ich habe dann am Mittwoch war der positive Schnelltest. Am Donnerstag bin ich dann zur Infektionssprechstunde hier beim Arzt gegangen, um die Ecke. Kann man sich sozusagen draußen hinstellen, kriegt man einen PCR-Test. das war aber auch echt scheiße, weil die waren darauf nicht vorbereitet. Die meinten, da waren halt, glaube ich, 10 Leute vor mir. Wir meinten, so da waren sie nicht darauf vorbereitet, dass so viele Leute kommen, ne? Aber das war halt genau beim Aufbau der vierten Welle.
Ach so.
Die waren auch einfach überfordert. Ich musste halt eine Stunde lang draußen.
10 Leute vor stehen. Dir, die einfach da draußen standen und warteten, bis sie ihren PCR-Test
auch. Oh, genau, genau. Ich habe über eine Stunde habe ich draußen gestanden.
Oh, shit. Und
halt echt gefroren, ne?
Ja.
Vor allem so krank.
Geil.
So, ne?
Geil. Ja, ja. Oh Mann.
Und ja, das war so unangenehm. Aber auf jeden Fall habe ich dann einen PCR-Test dann gekriegt und dann auch am nächsten Tag das Ergebnis positiv. 20er CT, wenn das was sagt, das ist schon relativ hoher CT-Wert,
ja.
Also beziehungsweise niedriger CT-Wert, was eine hohe Viruslast angeht.
Also das ist die Zahl die Zahl der Generationen, die sie machen müssen? Also der Züchtungsverdoppelung,
glaube ich.
Die, ne? Zahl der Verdoppelungen, ja. Bevor sie es detektieren,
ja,
können. Und
ja.
Genau, der andere Fall, von dem ich CT was gehört habe, der hatte, glaube ich, meinte was von 26.
Ja, also weniger als ich.
Genau. Ja, ja, du bist natürlich weniger. Der Beste. Natürlich, ist doch gar keine Frage.
Ja, ich bin halt.
Du hast the most.
Ich bin einfach krass.
The most ist das.
Ich bin einfach so krass drauf und so. Ja, jedenfalls, das war halt dann echt ein Schock. Also ein positiver PCR-Test war dann kein Schock mehr. Ich glaube, wenn man halt wirklich ein und denselben Antigen-Test macht und der ist immer negativ und auf einmal ist er positiv, dann ist die Chance sehr gering, ja, dass das irgendwie ein falsch positiver ist.
Weiß man halt nicht. Also ich verstehe schon, dass du erstmal einen PCR-Test machst.
Ja, genau. Aber einen PCR-Test muss man natürlich auch machen, damit man es auch amtlich hat und so, ne? Also alles gut. Das war dann interessant, weil das Labor, wo ich das her habe, das war auch so eine Scheiße. Man hat so einen Zettel in die Hand gekriegt, ja, da war halt dann irgendwie so eine, das war so ein fotokopierter Zettel, der war so schlecht fotokopiert, ich glaube bestimmt das dritte Mal oder so, in der dritten Generation fotokopiert, sodass die drauf gedruckte URL kaum mehr lesbar war, sodass das, die I's sahen aus wie L's, deswegen hat man erstmal falsch die Domain eingegeben.
Und
muss man halt wirklich auch sogar eine lange Domain erstmal so abtippen.
Natürlich, ja? Ist auch selbstverständlich, nimmt man einen Domain-Namen, der irgendwie wie das Labor. Oh, ja,
genau. Also es ist also so ein Labor ist das, ja. Und da konnte man halt das PDF abrufen mit dann einer Chargennummer oder so, die dann halt als Aufkleber mit draufgelegt wurde auf dieses Papier. Und da konnte ich dann ein PDF runterladen. Das PDF hatte natürlich keinen QR-Code für die Corona-Warn-App oder sowas, ja. Also
ich meine, das kann man jetzt im zweiten Jahr Pandemie wirklich noch nicht erwarten.
Nee, das kann man auch echt nicht erwarten. Das ist absolut zu Hightech, da so einen QR-Code noch mit drauf zu ballern. Das Geile war dann halt, ich wollte dann natürlich trotzdem die Corona-Warn-App nutzen, um Leute zu warnen.
Klar.
Allein, weil ich darum rausfinden wollte, wie das geht. Ne? Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man dann halt einfach bei dieser Hotline anruft. Da gibt es dann sozusagen diese Corona-Warn-App-Hotline. Und das ist dann echt interessant, weil die Security davon ist halt einfach ein Witz, ja. Also man kommt dann halt irgendwie, man kommt relativ schnell dran, ne? Irgendwie sind auch sehr freundlich und so. Aber im Endeffekt, die wollen von einem nichts wissen, ja. Die können auch nichts überprüfen, ja. Die haben ja keinen Zugriff auf irgendwelche Daten oder sowas. Ja, so
ist ja auch Datenschutz.
Man sagt denen halt einfach. Ja, man sagt denen halt irgendwie, ja, ich bin positiv und dann sagen sie, ja, also wirklich, sie sollten jetzt aber nicht lügen und so. Ja, so. Ich glaube, dann fragen sie noch irgendwie, wie das Labor heißt oder so, damit man dann halt nicht irgendwie sich so rausreden kann, ja, keine Ahnung, irgendwie das Michael Jackson Labor oder sowas, ja. sondern dass man halt irgendwie legit ein Labor nennt, damit man so ein bisschen so sag ich mal, die ganz groben
Schnitzer daraus. Ja, aber die hören doch nur drauf, ob man irgendwie, ob das irgendwie nach einem legiten Labornamen klingt. Das ist doch.
Ja, ich denke mal, die haben eine Liste, ne? Also so viele, unendlich viele Labors gibt's ja nicht, ne?
Ein paar tausend. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Also, jedenfalls, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen der Security-Prozess, ja, okay. Und dann kriegt man da halt einfach, eine Nummer, also die, dann muss man auflegen, dann wird man nochmal unter der Nummer angerufen, unter der man angerufen hat, und dann wird einem halt so eine PIN genannt oder so eine TAN, genau, so eine TAN, und die kann man dann bei der Corona-Warn-App eingeben und dann werden alle gewarnt. Also da kann wenn ihr lustig seid, na bitte tut's nicht, ne? Aber jeder kann da anrufen und sagen, hey, ich bin positiv, gib mir eine TAN. So, ist einfach komplett hackbar. So, also alle Befürchtungen
sind. Was für ein großartiges System.
Ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall einen legitimen Code eingegeben und habe dadurch tatsächlich auch alle Leute, die mit denen ich irgendwie sogar am Donnerstag noch Kontakt hatte, haben dadurch auch eine rote Warn-App gekriegt. Und insofern kann ich berichten, das System hat funktioniert. Außer bei meiner Schwester, die hatte mir ihren Telefon irgendwie in ihrem Zimmer und deswegen hatten wir, glaube ich, keinen offiziellen Austausch.
Ach Gottchen, das ist natürlich auch das Nächste. Ja, das ist so Leute, die dann ihr Telefon zu Hause lassen. Brav die Corona-App installieren, aber immer ihr Telefon zu Hause lassen.
Ja, beziehungsweise ist ja zu Hause, sie hat es nur auf ihrem Zimmer
gelassen. Ja. So, ne? Aber ich kenne das auch mit ihr Telefon zu Hause, also Telefon installieren, genau. Telefon zu Hause lassen.
Naja, egal, auf jeden Fall. Das heißt also, alle hatten eine rote App und konnten sich dann halt dadurch aber auch irgendwie testen lassen, ne, umsonst. Mhm. Und das wäre auch ganz gut.
Und, ja, das wusste ich bis vor, also ich meine, das wusste ich nicht, ob das geht.
Ja, das ist auch schwierig, also ich sag mal so.
Diana hatte das nämlich auch,
rein, ja, dann rein, Test
selber bezahlt im Endeffekt.
Ja, also das ist auch so, das wird einem gesagt, dass es eigentlich umsonst sein soll.
Aber es ist schwer, ein Labor zu finden. Es ist
schwer, ranzukommen. Ja, ne? Also ein Arzt zum Beispiel macht das oft nicht. Die Ärzte machen das ganz oft nicht. Die Impfzentren, beziehungsweise die Testzentren sowieso nicht. Also die kommerziellen, die schicken einen damit wieder weg oder chargen einen halt ganz normal. Aber es gibt halt so staatliche Testzentren. Und bei denen kann man das damit hingehen. Und die müssen einem einen Test geben.
Aber man muss erstmal so ein staatliches Testzentrum finden und da auch wahrscheinlich auch noch einen Platz
kriegen. Genau, und davon gibt's in Berlin, keine Ahnung, 3-4 Stück oder sowas, keine Ahnung. Und da muss man dann halt auch extra weit fahren und so und irgendwie ein bisschen bescheuert. Und also bei mir war es halt so, natürlich, als ich meinen Test gekriegt habe, bei mir war es offensichtlich. Also ich hatte eine rote Warn-App, hatte offensichtliche Symptome, hatte einen positiven Schnelltest, also das war praktisch da hätte keiner mit mir drüber diskutiert, ne?
Aber warte mal, du bist dann aber, also hast du es dann selbst bezahlt beim Arzt?
Nee, das war jetzt bezahlt, genau. Genau. Aber heute, wo ich war ich beim kommerziellen Testzentrum,
ja.
Weil ich dachte, weil ich gehört habe, den zweiten Test bezahlt bekommt man dann nicht. Und deswegen scheiß drauf.
Aber ehrlich, ich.
Ja, egal. Auf jeden Fall soweit, ne? Also das heißt, wir sind jetzt sozusagen jetzt am Wochenende, das Wochenende ist jetzt durch und meine Schwester hat noch am Samstag sogar noch einen PCR-Test gemacht und war dann zum Montag hin schon befreit. Irgendwie Alf hatte auch einen gemacht und war dann auch befreit. Und meine Mutter hat am Dienstag, die hatte aber auch keiner hatte Symptome, keiner hatte einen Schnelltest positiv und meine Mutter hat dann am Dienstag auch nochmal einen Test gemacht, einen PCR-Test, und der war auch negativ. Okay. Also ist alles gut gegangen, kann ich nur sagen, so puh. Und da habe ich auch nochmal gedacht, wäre auch nur einer von uns nicht geimpft gewesen, ja, dann wäre das nicht so ausgegangen. Ne? Also wäre meine Mutter nicht geimpft gewesen, wäre meine Schwester nicht geimpft gewesen, wäre ich nicht geimpft gewesen, wäre einer aus dieser Gruppe jetzt irgendwie nicht geimpft gewesen, dann wäre auf jeden Fall, hätte es auf jeden Fall eine weitere Infektionskette gegeben, da kannst du von ausgehen. Und natürlich wäre mein Verlauf richtig scheiße gewesen. Ne? Also kann kurz mal erzählen, also mein Verlauf war, ich sag mal so unterm Strich kann ich sagen, ich hatte Grippen, die waren schlimmer. Ja,
ja,
also okay. Ich habe schon mal schlimmer flach gelegen von der Grippe so. Und aber mir ging es natürlich auf jeden Fall jetzt 2 Wochen echt nicht gut. Also vor allem eine Woche richtig scheiße. Ich habe 2 Wochen lang eigentlich gehustet. Ich huste eigentlich immer noch morgens und abends, wenn ich ins Bett gehe, so, ne, irgendwie, also aber nur noch so abhusten, also nicht mehr schlimm. Muss immer gerade schon nochmal ein bisschen husten. Mir ging es auch nicht gut. Ich hatte eine Nacht, glaube ich, auch richtig Fieber. Da ging es mir echt scheiße und das war auch ein ganz komisches Körpergefühl und das kann ich auch gar nicht so richtig beschreiben, weil das wirklich ganz anders war als Grippe.
Okay.
Also Grippe hat natürlich auch ein scheißes Körpergefühl, aber das war nochmal ein ganz anderes Körpergefühl, so wie so ein total krass gleichverteilter Schmerz über den ganzen Körper. So ein ganz komischer, tiefer, innerlicher Schmerz. Das war ein sehr, sehr komisches, ganz, ganz komisches Körpergefühl teilweise. Ich muss auch dazu sagen, ich habe praktisch fast jeden Tag gearbeitet.
Okay.
Ich habe leider wahnsinnig viel zu tun im diesen November, und ich musste wirklich jeden Tag auch arbeiten. Ich habe nicht viel gearbeitet, 3-4 Stunden oder so, was ich halt so konnte. Aber ich konnte arbeiten, ne? Also ich konnte Dinge tun.
Immerhin, ja. Mhm.
Und
nicht gut, dass du es gemacht hast, aber gut, dass du es mal konntest.
Ja, genau. Ging auch einfach nicht anders. Und ich glaube, einen Tag war ich so, da war ich irgendwie ganz komisch erschöpft, so richtig krass erschöpft, dass ich mich nur auf mein Bett legen konnte und so vor mich hin vegetieren konnte für ein paar Stunden. Da habe ich nicht wirklich gearbeitet an dem Tag, aber ansonsten habe ich eigentlich immer gearbeitet. Und ich bin jetzt eigentlich, also war genau, so der Peak war dann schon so der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so Samstag und irgendwie so ab letzter Woche, dann ging es dann eigentlich schon wieder bergauf, ne? Also sehr, sehr langsam, man muss sagen, also ich habe mich sehr, sehr langsam regeneriert. Mhm. Es war so ein sehr, sehr langsamer Genesungsprozess, hat eine Woche lang gedauert, bis ich sozusagen von dem Anfang des Genesungsprozesses bis zum Ende des Genesungsprozesses, mindestens eine Woche. Und aber ich fühle mich jetzt eigentlich schon wieder ganz gut. Wie gesagt, wenn morgen mein PCR-Test kommt, dann fühle ich mich jetzt auch wieder befreit und gehe auch wieder raus und nehme wieder am Leben teil. Weil das ist natürlich auch sehr nervig, halt dieses Eingesperrtsein. Funktioniert natürlich ganz gut in Berlin, so mit Lieferdienst, Rewe liefert und so. Und
yeah. Irgendwie
alles ganz, ganz, ganz neat. Genau. Ich habe mich entschieden, tatsächlich nicht auf Twitter darüber zu schreiben.
Ah, okay, ja.
Weil ich da keinen Bock drauf hatte. Also yeah. Beziehungsweise ich habe auf Twitter drüber geschrieben, aber halt nur auf meinem Private-Account. Mhm. Das zieht sofort eine Welle von, also durchaus gut gemeinten Replies nach sich und wie geht's dir und dies und jenes. Und das fand ich halt, das ist halt nett und das weiß ich auch zu schätzen. Aber das brauche ich nicht im großen Maßstab auf dem großen Account. Da hatte ich keinen Bock drauf.
Ja. Yeah.
Und keine Ahnung, ich hätte keinen Bock drauf, wirklich über diese Krankheit irgendwie auf dem großen Account zu interagieren. So kann man sagen.
Ja, darum habe ich dich vorher gefragt, ob du heute überhaupt hier darüber reden willst. So ein bisschen.
Genau, genau. Ist nicht so, dass ich es geheim halten will, ne? Also es ist nicht so, dass es jetzt großes Geheimnis ist oder so, sondern ich hätte einfach keinen Bock, irgendwie da so ein Event draus zu machen. Weißt du, wenn du auf Twitter sowas, sowas machst, dann ist es halt ein Event.
Ja.
So. Oh, warte mal, ganz kurz, live, jetzt gerade kommt mein Testergebnis raus.
Und?
Negativ! Alles klar.
Na dann.
Ja, damit ist das jetzt erledigt, dieses Corona-Thema für mich.
Na, hoffen wir's.
Und ich weiß nicht so genau, gibt hier so Berichte von Long-Covid.
Für dich ist Corona damit vorbei jetzt, ja?
Wo dann Long-Covid dann halt irgendwie einen nochmal so von hinten überfällt oder so.
Nur anstecken und dann ist Corona für mich als Thema endgültig gelaufen. Habe ich das gerade richtig mitbekommen? muss sofort einen Corona-Infizierten knutschen.
Ja, also ich sag mal so, ne? Ich sag mal so, jetzt reden alle gerade um die Booster-Impfung und fragen sich, soll ich jetzt Moderna nehmen, soll ich jetzt BioNTech nehmen, soll ich jetzt Astra nehmen? Und ich sage, ich habe Delta genommen. Und Delta ist halt, hat echt krasse Nebenwirkungen. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon das effektivste Booster-Impfung, was so gibt. Ja? Also es ist halt wirklich the original. Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall relativ immun für die nächste Zeit. Und ja, also das ist da habe ich jetzt erstmal keine Angst mehr vor Corona. Jedenfalls, so hatte ich jetzt schon nach der Impfung nicht mehr wirklich, aber jetzt erst recht nicht mehr. Ich meine, ich will don't do that at home, ja, aber
don't try that at home.
Don't try that at home. Ich bin ausgebildeter Infektionslandmann.
I'm an expert. Jetzt auf jeden Fall.
Und es war eine interessante Erfahrung und ich hätte darauf verzichten können, muss ich sagen, aber es war halt auch wirklich, wie erwartet, nicht.
Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, auch wenn du nicht geimpft worden wärst, jetzt mal Real Talk, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie, dass du richtig harte Konsequenzen gehabt hättest, wäre schon trotzdem noch, so alt sind wir dann halt doch noch nicht, noch relativ gering gewesen. Nee, wir sind schon so in dem Bereich, wo ich auf jeden Fall sage, kein Risiko eingehen. Also das ist,
Ich würde es anders sehen schon. Also weil ich habe immer gedacht, also bevor ich geimpft bin, hatte ich wirklich Angst davor, mich anzustecken, weil ich bin schon in gewisser Hinsicht Risikogruppe. Ich habe einen hohen Blutdruck. Habe bestimmte Konditionen, die halt einen prädestinieren für einen schweren Verlauf. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ein Kandidat bin für einen schweren Verlauf, auch mit jüngerem Alter. Vergleichsweise jüngere. Ich bin ja auch schon 44. Oder 43. Komm, weiß gar nicht mehr.
Du bist älter als ich. 44 bist du.
Ich bin 44, ne?
Michi, du bist 44.
Ja, jedenfalls also ich hatte immer das Gefühl, ich bin prädestiniert für einen schweren Verlauf und ich fühle mich jetzt durch den Krankheitsverlauf auch ein bisschen bestätigt.
Ja.
Weil wenn das sozusagen der Verlauf war nach der
Nachdem es dir schon besser geht, dann willst du gar nicht wissen, wie schlimm es sonst gewesen wäre.
Genau, also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mindestens hospitalisiert worden wäre.
Ja.
Ohne Impfung mit Delta. Und man muss auch bedenken, Delta ist echt eine Bitch. Also ich glaube, das ist nochmal auch echt fieser als die bisherigen Varianten. Also ich bin der Meinung, das hätte mich echt übel erwischt.
Also jetzt nochmal an alle 5 Hörer, falls ihr die wieder erwartet. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ungeimpfte HörerInnen haben.
Nee, die müssten sich echt verlaufen haben, auf jeden Fall.
Aber man weiß es nicht. Aber vielleicht, man weiß ja nie. Ich meine, es gibt solche und solche Leute. Aber falls ihr irgendwie noch am Zögern seid, dann zögert nicht länger, sondern gebt euch, macht den Ärmel hoch. Und bist du noch da?
Lasst euch impfen,
ja. Lasst euch impfen, genau.
Ja, und alle anderen, seht zu, dass ihr Booster-Shots kriegt, kriegt ihr den Booster-Shot so wie ich, denn ich glaube tatsächlich, die Durchbruchsimpfungen, das ist halt echt ein Problem. Das RKI erhebt nicht wirklich Zahlen darüber. Ne? Es gibt wirklich wenig Zahlen und schlechte Zahlen über Durchbruchsimpfungen. Habe ich gerade einen guten Thread gelesen, habe ich auch gerade retweetet über Durchbruchsinfektion, wo er halt versucht, aus verschiedenen Quellen da doch irgendwie sich ein Bild zu machen, was da so abgeht. Natürlich, es gibt keine Daten über, symptomlose Durchbruchsinfektionen, von denen es durchaus wahrscheinlich viele gibt. Es gibt nur symptomatische, aber da wahrscheinlich auch nicht alle. Man muss ja schon irgendwie auch sich dann nochmal extra testen lassen, PCR, damit man das bestätigen lässt. Ich habe das gemacht, das haben nicht viele gemacht. Aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich zum Beispiel in diese Statistik eingehen werde, weil, obwohl sie haben mich gefragt, ob ich geimpft bin. Insofern, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie gut das dann erhoben wird und so. Aber die Zahlen auf jeden Fall dazu sind nach wie vor schlecht. Ich glaube, aber man muss damit rechnen, wenn man keinen Booster bekommt, dann kriegt man einen Durchbruch irgendwann früher oder später.
Und, ja, wenn man wenn man eine Boosterimpfung kriegt, das ist ja, das hört man ja immer wieder. Also meine Mutter hatte auch, die hat probiert eine Boosterimpfung zu kriegen. Die hat nämlich eine sich testen lassen, ob sie genügend Antikörper hat auf eigene Kosten. Und das Ergebnis war nein. Du brauchst nochmal eine Impfung. Und dann kriegt man eine Impfung.
Und ja, man das braucht ist, halt einen Arzt, der entgegen der STIKO-Empfehlung halt vorher.
Sie ist echt von Pontius Pilatus und Polatius gelaufen. Das ist unfassbar.
Ja, gewesen. Das Problem ist halt, diese STIKO-Empfehlung, das hört sich mal so schön an, Empfehlung, aber der Punkt ist, dass sobald ein Arzt entgegen der STIKO-Empfehlung handelt, macht er sich regresspflichtig, wenn irgendwas schief geht mit der Impfung. Ne? Also wenn da irgendwas passiert und so und er hat sich nicht an die STIKO-Empfehlung gehalten, dann steht da auf jeden Fall rechtlich gesehen, ist dann erst nicht gecovert. Ja? Und als Arzt willst du halt dann erst covern und deswegen hältst du dich an die STIKO-Empfehlung. Und
aber also es, ja, das finde ich echt hart, weil also so eben heute irgendwie auf Twitter irgendwie gelesen von jemanden, Eltern über 80, Impfung mit AstraZeneca 5,5 Monate her, keine Impfung bekommen, weil sind ja noch keine 6 Monate
vorbei. Das ist irgendwie total bescheuert, weil im Endeffekt müsste man jetzt pragmatisch sein, weil jetzt ist die Welle, jetzt ist die große Gefahr, total, sich anzustecken. Und es ist doch jetzt scheißegal, ob das jetzt irgendwie 4 Monate oder 6 Monate sind dazwischen. Das macht wirklich keinen großen Unterschied, aber es macht einen großen Unterschied, ob du halt geboostert ins Virus reinläufst oder ungeboostert. Ja, das macht einen großen Unterschied.
Das war das erste Mal, dass ich, und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich einen Tweet von Jan Fleischhauer geliked habe. Der war, wer hat eigentlich mehr Schaden angerichtet, die Querdenker oder die STIKO?
Das ist aber auch ein bisschen unfair, der STIKO.
Ist auch ein bisschen,
Die hat halt eine ganz klar definierte Aufgabe und hält sich einfach sklavisch an diese Aufgabe. Mhm. Deren Aufgabe ist nicht, die Pandemie zu bekämpfen. Ja, das ist halt einfach nicht deren, das ist einfach nicht deren Aufgabe. Und deren Aufgabe ist zu sagen, welche gesicherten Empfehlungen auf individueller Risikobasis können wir geben?
Ja.
Und das ist ihre sehr, sehr eng gefasste Definition und daran halten sie sich. Mhm. Weil sie das nicht als ihre Aufgabe sehen, irgendwie jetzt hier die Pandemie zu bekämpfen.
Ja, aber es gibt mir in diesem Land langsam zu viele Leute, die es nicht als ihre direkte Aufgabe sehen, die Pandemie zu bekämpfen, sondern sich sehr hart an ihre Aufgabe halten. Das ist
alle Dienst nach Vorschrift so ein bisschen. Das ist halt auch Deutschland, ne?
Ja.
Das ist halt auch Deutschland.
Also es ist. Ich weiß auch nicht.
Also kommen wir von meiner pandemischen Lage auf die allgemeine pandemische Lage.
Die ist nicht ganz so rosig wie deine.
Ja, ich sag mal so, da baut sich die Krankheit erst noch auf gerade, ja. Aber im Endeffekt kommt es genauso wie wir immer gesagt haben. Ich glaube, wir haben das in einem WMR schon vor ein paar Wochen gesagt. Hatten wir schon gesagt irgendwie, dass sich nochmal 100.000 anstecken werden. Jetzt hat es Kudrosten auch gesagt.
Nicht 100.000 anstecken, sondern 100.000 sterben.
Ja, 100.000 sterben, meine ich ja, genau.
100.000 anstecken, die haben wir ja fast am Tag jetzt. Das ist ja, das
ja, meine ich, es werden nochmal 100.000 sterben.
Ja.
Also die Todeszahlen werden sich nochmal verdoppeln jetzt in diesem Winter. Das kommt jetzt einem viel realistischer vor jetzt, ne? Also
du bist nur einer von einigen Fällen, die wir so kennen. So, die Einschläge kommen definitiv näher. Wir kennen einige Leute inzwischen, die dies hatten.
Auch Durchbruch?
Ja. Ich kenne insgesamt, glaube ich, also ich kenne sicher 2 Leute, die nicht geimpft sind. So, ich weiß bei den meisten, so alles im Verwandtenkreis und ich habe einen in der Familie oder wahrscheinlich 2. Bei einem weiß ich es auf jeden Fall. Und halt einer Person im weiteren Freundeskreis. Aber darüber hinaus weiß ich halt, entweder weiß ich, dass die Leute geimpft sind oder ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Und ich kenne jetzt dich und noch 2 weitere Leute, die quasi zeitgleich mit dir flach lagen. Und es war auch so, will da jetzt nichts erzählen, weil es ist nicht mein Job, das zu erzählen, aber das ist irgendwie irgendwie ist so dieses Jahr, ich habe das Gefühl, es hat, also ist auch in mir so ein großes, letztes Jahr war da irgendwie noch so ein Kampfwille da, So, wie kann es denn sein, dass wir so reagieren, wie wir reagieren? Und inzwischen bin ich ja ganz glücklich, dass überhaupt noch was passiert. Also das ist.
Meine Erwartungen sind auch praktisch null. Also es ist halt so, ich bin auch relativ. Also letztes Jahr habe ich jedes Mal Wutanfälle gekriegt.
Ja, das ist jetzt einfach nur so.
Aber.
Okay, fuck it.
Aber ganz ehrlich, ich denke auch, die Lage ist auch was, ist jetzt auch eine andere. Man muss schon sagen, also das hat ja auch Drosten immer gesagt, die Maßnahmen sind ein Durchhalte-Ding gewesen bis zur Impfung.
Ja.
Die eigentliche Lösung war die Impfung und das wussten eigentlich alle von vornherein. Und was mit den Maßnahmen bisher versucht worden ist, die halt sozusagen die meisten irgendwie durchzukriegen bis zur Impfung.
Ja.
Jetzt haben wir die Impfung und jetzt haben die Maßnahmen tatsächlich eine andere Wirkung. Also ich glaube, das letzte Mal konnte man sagen, okay, die Pandemie so gut wie gut eindämmen macht Sinn, ja, wenn du halt auf die Impfung wartest. Aber jetzt, ich glaube, es werden Maßnahmen kommen. Ne? Ich glaube, die Regierung hat sich wieder komplett verkalkuliert, indem sie jetzt sich selber die Gesetzgebung für Kontaktbeschränkungen entzogen hat, ja. Ich glaube, wir brauchen die Kontaktbeschränkungen, die werden kommen, aber die werden halt dieses Mal wirklich, wirklich nur zum Schutz des Gesundheitssystems kommen. Hm. Ansonsten wird man sagen, lass das Virus laufen. Ne? Solange das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, lass das Virus laufen. Also jetzt halt wirklich flatten the curve. Im Sinne von nicht das Gesundheitssystem überlasten, aber ansonsten durchinfizieren. Ich glaube, das ist so die Strategie und die ist auch in gewisser Hinsicht, also das werden mir natürlich wieder alle Eltern ins Gesicht springen, weil die Kinder nicht geimpft sind, aber in gewisser Hinsicht ist das eine legitime Strategie, weil man sagt, okay, wer sich impfen wollte, konnte sich jetzt impfen und die anderen werden jetzt eine natürliche Immunität bekommen oder eben sterben. So.
Also ich sehe das insofern ein bisschen anders, nicht weil ich Vater bin, also aus der Perspektive sicherlich auch. Also ich finde zum Beispiel diese, also ich mache mir keinerlei Sorgen um Kolja, das muss ich einfach vorneweg sagen. Ich kenne die Statistiken dazu ein bisschen und so und das ist einfach die wahrscheinlich, also ich meine, ja, dann müsste ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen um Autounfälle machen und so und Dinge, um die ich um
die mit Grippe glaube ich, also die Grippe ist
ja selbst die Grippe ist deutlich tödlicher, oder es ist nicht vielleicht deutlich, aber tödlicher für Kinder als Corona und so. Und das ist, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Worum ich mir Sorgen mache, ist, dass Kolja einmal die Woche von seinen Großeltern von der Schule abgeholt wird und die was mit ihm machen und er ist den ganzen Tag in der Schule und da testen sie jetzt zwar dreimal die Woche und so, das machen sie auch gut, glaube ich. Ich glaube, die sind da auch in der Schule relativ gut hinterher. Das heißt natürlich nicht, also natürlich sind jetzt, sind bisher noch weniger, als ich gedacht hätte, aber es sind schon ein paar Fälle, sind schon aufgetreten. Und der Winter hat noch nicht mal angefangen so richtig und das werden noch einige mehr werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er es irgendwann mal wegschleift und selber nicht mal merkt, dass er krank ist und dann vielleicht seine Großeltern ansteckt, die ist halt da. Und gerade wenn die keinen Arzt finden, der ihnen rechtzeitig eine Boosterimpfung macht. Und das ist das eine, was ich wo ich für mich persönlich die für quasi meine I do care about Bubble mir am meisten Sorgen mache. Das andere Ding ist, dass so ein Gesundheitssystem ja auch nicht beliebig belastbar ist, wie wir jetzt gerade alle sehen. Wir jetzt in der Situation schon sind, dass in Bayern, Baden-Württemberg und so die Kranken teilweise ins Ausland gekarrt werden müssen, dass zum einen rein pragmatisch, dass halt das Gesundheitssystem irgendwann vielleicht zusammenbrechen wird oder halt so überlastet sein wird, dass Leute, die wegen anderer Krankheiten, die sonst problemlos heilbar wären, nicht therapiert werden können und dann Konsequenzen davon tragen werden, muss ja nicht gleich tot sein, aber es reicht ja schon, wenn es dir einfach jahrelang schlechter geht oder du halt, das andere ist, dass ich wirklich mit diesen Menschen, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten, dass ich meine, was muss das für eine Hölle sein, wenn du da die ganze Zeit Leute, also ich meine, wo war der Artikel? War das in der Zeit oder in der Süddeutschen war dieser Artikel, oder? Dieser,
ja, Süddeutsche.
Der so geteilt worden ist, dass da irgendwelche Patienten anfangen, Ärzten oder Pflegern, Pflegerinnen, Ärztinnen, die Masken vom Gesicht zu reißen, zu beißen und sowas, wo du denkst, so, ja, das Intubieren doch noch fast eine, also so kann ich, also und also diese offensichtlich Brutalität, mit der da vorgegangen wird, dieser Irrglaube bei den Leuten, dass sie jetzt aber eben auch
sind keine dankbaren Patienten.
Patienten scheinen die zu sein und dann eben auch halt sie dann auch noch wegsterben, wie die fliegen. Und also das stelle ich mir scheiße. Also so wofür machst du den ganzen Scheiß?
Und ja, das da musst ist du überlegen, denkt an diese Reportage aus dem aus der Charité, genau, von der zweiten Welle. Und wie viel der Gespräche da um diese eine junge Frau ging, die, keine Ahnung, die war, weiß nicht, 35 oder sowas?
Ich glaube noch nicht mal, ja.
Oder die war 30, irgendwie so um die 30 oder so. Und wie fertig das die gemacht hat, dass diese junge Frau gestorben ist. Ja, ne? Ja. Du hast halt, glaube ich, schon viele Leute da, die sind dann 60, 70 oder so und dann sterben die und dann denkst du ja so, ja gut, das war halt in gewisser Hinsicht erwartbar, ne? Aber ich glaube, wenn dir halt so ein junger Mensch wegstirbt, dann ist das einfach was ganz anderes. Mhm. Das ist einfach emotional auch als, und das wird jetzt der Normalfall sein.
Ja.
Ne? Also der Schnitt der Toten, der Corona-Toten wird rapide nach unten gehen in diesem Winter, also im Vergleich zu den anderen Wellen. Und
wenn wir Glück haben, werden wenigstens noch ein paar Medikamente vorher werden vorher noch zugelassen werden. Da gibt's ja schon einige, die noch da sind und sowas. Die Behandlungsmethoden sind etwas besser geworden. Also vielleicht wird's ja auch. Es ist ja nicht nur, also außer der Impfung sind ja auch noch ein paar andere Dinge passiert, aber tatsächlich nicht sonderlich viele, nach allem, was ich mitgekriegt habe. Beziehungsweise diese Medikamente sind alle noch nicht mal zugelassen. Also ist noch nicht mal klar, wann wir die sehen werden. Ja, es ist einfach, es ist so ein sinnloser Kampf. Das ist so, wir könnten so viel weiter sein. Und das ist was beim letzten Mal, oder ich weiß nicht, bei einer der letzten Sendungen habe ich auch noch gesagt, dass ich nicht für eine Impfpflicht bin, weil ich glaube, dass es halt einfach, also meine Begründung, und ich glaube, die ist auch nach wie vor ein bisschen berechtigt, ist, dass es halt dass das ein verlorener Kampf ist. Aber so, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie in Österreich, wie die, hey, ihr dürft nicht mehr in Restaurants ungeimpft, und plötzlich bilden sich Schlangen vor den Impfzentren, die vorher nicht da waren und sowas, dass ich mir denke, naja, also man muss es ja nicht Impfpflicht nennen, aber das so ist
halt 2G.
Aber 2G oder halt auch, okay, wenn du, also eben dieser Vorschlag, der heute da durchkam, so, wenn du nicht geimpft bist, dann, bevor du auf Arbeit gehen darfst, musst du dich jedes Mal testen lassen. Und übrigens, wir zahlen diesen Test nicht. Und wenn das nicht niemand überprüft, dann musst du wieder nach Hause. Und dann kannst du ja sehen, woher der, und das ist nicht, also ich meine, das halte ich insofern für fast, also ich, alternativlos ist so ein scheiß überdehnter Ausdruck, aber wir sind in der Situation, dass wir gerade irgendwie das im Wesentlichen 30% der Bevölkerung das Gesundheitssystem drohen, zu 100% lahmzulegen. Und, oder zumindest zu 95%. Oder so, also sowas in dem, nee, sind tatsächlich weniger, sind mehr Geimpfte, ja. Aber eben, wenn wir diese ungeimpften Zahlen, sagen wir, halbieren könnten, stünde das Gesundheitssystem jetzt dramatisch besser da. Und das wäre immer noch eine Scheißzeit. Das wäre immer noch nicht gut. Das wäre immer noch alles scheiße. Aber es wäre nicht so dramatisch, wie es jetzt ist. Und
man muss ja sagen, ich glaube, der Punkt ist, es sind nicht nur die Ungeimpften, ne? Sondern es sind auch die Impfdurchbrüche.
Ja, die sind's auch. Glaube,
die Impfdurchbrüche treiben auch die Pandemie.
Aber die Leute, die in den Krankenhäusern liegen, die auf den Intensivstationen liegen, das sind auch Geimpfte. Das sind
fast ausschließlich, ja.
Aber es sind es sind allerwenigstens zu einem extrem überproportionalen Teil, wenn nicht fast ausschließlich, sind es Ungeimpfte. Und wenn du die Zahl der Ungeimpften, wenn du die Impfquote von irgendwie jetzt 70% auf, sagen wir mal, 80% hochkriegen könntest oder sowas, jetzt wäre es vielleicht schon zu spät, weil jetzt bis dahin sind die eh nicht mehr durchgeimpft, bis der Frühling da ist, so richtig. Aber wobei selbst dann, selbst mit einer Impfung stehst du besser da. Selbst mit so, also
ja, ja, klar.
Also es ist jetzt
alle impfen.
Und ich finde, jetzt kann man auch langsam anfangen, so ein bisschen da mal Druck auszuüben und auch im Sinne von okay, dann hast du eben bestimmte Nachteile in deinem Leben. Und diese ganze
Sie haben ja jetzt wohl in den Koalitionsgesprächen sich für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.
Ja, und da hat die FDP dann sofort gesagt, nee, das so ist das noch nicht. So. Plötzlich macht sich das einzige Mal, glaube ich, dass sich die FDP für PflegerInnen und ErzieherInnen stark machen wird.
Der Punkt ist nämlich folgender. Ja, du hast leider halt schon ein paar von den Querdenkern auch bei den Pflegerleuten und so, teilweise sogar
das der müssen ja nicht mal Zwangs, auch, Das müssen ja nicht mal zwangsläufig gleich.
Aber lass mich mit dir reden. Und der Punkt ist aber auch, dass der Pflegerberuf ist nicht wahnsinnig attraktiv. Ja, die Leute gehen schon lange auf dem Zahnfleisch und wir haben schon jetzt eine Pflegekrise, dass die Leute halt abspringen.
Ja.
Und vor allem auch nach Corona sind die halt zu Tausenden abgesprungen und wir haben einfach einen Pflegenotstand.
Ohne Frage.
Und die FDP hat nicht ganz Unrecht, dass sie sagt, okay, wir können uns das nicht erlauben, dass jetzt noch mehr Leute gehen. Der Punkt ist nur, natürlich würden mehr Pflegekräfte kommen, wenn die anständig fucking bezahlt werden würden. Und wenn man denen halt einen Arbeitsbedingungen geben würde, die halt irgendwie auch nur irgendwie erträglich wären, ja, dann würden sofort viel mehr Pfleger da sein. Ja, das heißt mit anderen Worten, was man eigentlich machen müsste, ist mit dieser Impfpflicht halt gleichzeitig auch die ganzen Konditionen der Pflege dramatisch verbessern. Ja,
aber das ist natürlich nicht
kannst du einfach die
über Nacht
genau. Und das ist, glaube ich, was mit der FDP nicht zu machen ist. Nicht, dass sie sich für die Pflege einsetzen, sondern sie sind nicht bereit, glaube ich, die Konditionen für die Pflege besser zu verbessern.
Ja, ich finde das Argument, ja, wir können es uns nicht leisten, die Pfleger unglücklicher zu machen und darum müssen wir die Pandemie weiter leben lassen, die Pfleger unglücklich macht. Das klingt mir so ein bisschen so, wir haben keine Zeit, die Axt zu schleifen. Wir müssen Bäume fällen.
Es geht einem wirklich so, wirklich die direkten Konsequenzen könnten sein, dass, keine Ahnung, ja, lass mich drüben 10% der Pflegekräfte auf einmal sich verabschieden.
Nein, oder? Das wird nicht passieren.
Nee, das wird auch nicht passieren. Aber ich meine, ich sag mal so, in den USA gibt's ja definitiv, Vaccination Mandates.
Ja.
Und es gibt dann auch auf jeden Fall signifikante Leute, die
fast messbar
dann auch hinschmeißen.
Fast messbar. Das sind lächerlich wenige. Das sind wirklich nicht viele. Das sind wenige,
aber es gibt sie.
Ja, klar gibt's die. Natürlich gibt's die. Die wird's geben. Aber das sind in den USA sind das halt, ich habe jetzt leider die Zahlen vergessen, aber das waren halt so, in New York haben sie es eingeführt und dann haben irgendwie sind 100 Polizisten sind losgegangen und haben gekündigt und haben ihre Boots abgegeben und das war alles sehr und haben danach Obdachlosen Suppe zubereitet und so und das war alles ganz, ganz, ganz furchtbar dramatisch und inszeniert und weiß der Teufel was. Ja, und 10.000 Polizisten haben sich halt impfen lassen. Oder sowas in dem Dreh. Also ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber es ist der Anteil derer, die nachher dann, also die werden krasse Bilder produzieren und die werden sehr emotional sein und die werden das in Szene setzen können. Aber im Endeffekt werden es sehr, sehr wenige sein. Und ich halte das für,
ja. Also ich denke auch, man sollte es machen. Ich bin auf jeden Fall für diese berufsbezogene Impfpflicht, bin ich auf jeden Fall, weil es ist einfach, sorry, aber wenn du irgendwie im Altenheim bist,
ja,
dann hast du ein fucking Menschenrecht darauf, dass der Pfleger, der dich der dich da bedingst, dass der nicht ein Todesrisiko ist für dich, ja.
Ja, also das wird, ist halt, das bis zu einem gewissen Grad, dass man wenigstens alles Menschliche tun, alles Mögliche tun, damit das nicht ist. Also um die Chance zu reduzieren. Natürlich kann er immer ein Todesrisiko sein, weil der kann immer irgendwelche Krankheiten einschleppen. Ja, aber klar. Sich halt nicht impfen zu lassen, ist halt, ja.
Eine absolut vermeidbare und definitiv glaubhafter Threat, den man...
Dann kannst du auch argumentieren, dass er dir ins Gesicht rauchen darf. Also das ist... Also, ja. Ich finde auch sowas wie dieses halt... Also ich finde krass diesen Lockdown, diesen Lockdown der Ungeimpften, den sie gerade in Österreich machen. Allerdings die Zahlen, die sprechen ja auch deutlich eine krass deutliche Sprache. Die Inzidenz unter das hast du die Zahlen gesehen? Die würden mich mal interessieren. Also es gibt ja jetzt für in Sachsen hat man jetzt die Zahlen sozusagen. Die Inzidenz ist irgendwie so bei 600 gerade in Sachsen. Die Inzidenz unter Geimpften. Kennst du die Zahlen?
Nee.
Tipp mal.
20.
79.
79, ja, immerhin. Fast 100, ne?
Fast 100. Die Inzidenz unter Ungeimpften? 1400.
Ja.
Und, oder 1300. So, also halt... Faktor 20. Und ich frag mich, ob vielleicht so, man sieht ja immer so Sachsen und Bayern und so sind die Zahlen. Und es gibt ja definitiv die Korrelation zwischen Ungeimpften und Geimpften. Und also Bundesländer, in denen mehr Leute geimpft sind, haben deutlich bessere Zahlen. So Bremen ganz weit vorne. So ist jetzt nicht nur, ist jetzt natürlich auch so dieser Nord-Süd-Schwang. Also ich will das jetzt überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie ausschließlich darauf zurückzuführen ist. Aber es macht schon sehr stark den Eindruck, als ob es zumindest eine Korrelation,
Zusammenhang
ja. geben würde. Und mich würde mal interessieren, ob vielleicht einfach die Zahlen, so die wie weit denn der Abstand ist zwischen sozusagen, ist es vielleicht in allen Bundesländern so, dass die Inzidenz unter Geimpften um die 80 ist oder vielleicht so in dem Dreh und in allen Bundesländern so, dass die Inzidenz unter Ungeimpften bei 1400 liegt, aber dass es halt in Sachsen einfach ganz besonders viele Ungeimpfte gibt und dadurch ist die Gesamtinzidenz so hoch. Und also auch da glaube ich, natürlich wird das nicht so glasklar sein, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt also ich meine, wenn sie in fucking Sachsen die Inzidenz unter Geimpften bei 80 ist, bei unter 100, dann ist sie hier bei 50 in Berlin, 40, keine Ahnung. Und das ist schon krass, wie wir uns da gerade vor uns hertreiben lassen. Von dieser kleinen, lauten Gruppe, die es schafft, hinreichend viele Leute zu verunsichern. Und ich finde, da ist in der politischen Kommunikation tatsächlich einiges falsch gemacht worden. Ich finde das sehr lustig, weil ich finde eigentlich so diese ganzen, weil es gibt ja irgendwelche Artikel, die sagen, so, nachdem sie so viel Druck aufgebaut haben, mich zu impfen, eigentlich wollte ich mich ja impfen lassen, aber jetzt lasse ich mich nicht mehr impfen oder habe ich mich nicht impfen lassen, weil da zu viel Druck kam. Aber ich habe da niemals irgendwelchen Druck gespürt. Also ich hatte halt, wir hier auf jeden Fall hatten, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass es nicht schnell genug geht. Und ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie sonderlich viel Druck auf irgendwelche Ungeimpften ausgeübt wird. Ich finde, das wird jetzt mal langsam Zeit, dass dieser Druck langsam mal aufgebaut wird und es sollte jetzt vielleicht mal langsam mehr werden.
Ich glaube schon, dass du, wenn du dich nicht hast impfen lassen, also natürlich hast du keinen Druck gespürt, weil du halt auch nie drüber nachgedacht hast, dich nicht impfen zu lassen, ne? Also das heißt also mit anderen Worten, du warst einer der ersten, oder du warst ja, halt sofort da als es möglich war. Das heißt, es gab gar keine Gelegenheit, dass irgendjemand auf dich Druck ausdrücken konnte. Aber ich glaube, wenn du dich halt wirklich, ich habe das halt so ein bisschen an einer Freundin von mir gesehen, die, ich sag mal so, gezweifelt hat, ja, oder sich unsicher war, ne, irgendwie. Und die hat irgendwann tatsächlich sehr, sehr defensive und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, renitent reagiert irgendwann auf die Frage.
Also ich kann verstehen, dass man da trotzig wird irgendwann mal.
Genau, also so trotzig. Ich, ne? Das ist halt so,
man, nicht so ein Trotzig,
sondern auch man hat das Gefühl, okay, die Gesellschaft versucht mich jetzt hier irgendwo hinzudrängen, wo ich mir nicht so sicher bin. Und das ist einfach kein gutes Gefühl, ne? Glaube ich. Einfach wenn, also das ist, glaube ich, schon so dieses. Also wenn du, ist immer so, es gibt einfach Leute, die, die haben ein wahnsinnig Zutrauen auf ihr Gefühl, ja. So, die leben halt so, die fühlen halt so, wenn die sich entscheiden, dann fühlen die halt so, das fühlt sich denn so richtig an und so treffen die ihre Entscheidung, ja. Ich gehöre nicht dazu, ich bin jemand, der seinen eigenen Gefühlen grundsätzlich immer sehr misstraut, ja, irgendwie und immer alles irgendwie wahnsinnig durchdenken muss. Aber es gibt einfach Leute, die leben so. Ja. Die haben ihr ganzes Leben darum aufgemacht, die fühlen so dahin und dann fühlt sich dann fühlen sie da so hin in diese Impfrichtung und dann fühlt sich das irgendwie scheiße an und so. Die müssen noch nicht mal irgendwie Verschwörungstheorien gelesen haben oder so, sondern das war einfach so, oh nee, irgendwie das fühlt sich nicht gut an. Natürlich spielt da irgendwelche Narrative eine Rolle, die da irgendwelche irrationalen Ängste oder Vorstellungen oder was weiß ich triggert mit irgendwie, ja, das ist doch alles Genetik und so weiter und so fort, ne, keine Ahnung. Aber das würden die gar nicht so artikulieren, sondern die sagen aber, nee, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ja? Und dann kommt dann aber eben dieser Druck von außen, dann fragt der Erste, dann fragt der Zweite, dann fragt der Dritte und dann sagt, aber jetzt geh dich doch mal impfen, das ist doch jetzt vernünftig und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir so, oh Mann, ey Leute, ey, lasst mich doch irgendwie. Und dann baut sich so eine Renitenz auf, so, ne? Und dann fängst du vielleicht erst richtig an, dich überhaupt damit auseinanderzusetzen. So, dann guckst du halt, ja, was gibt's denn hier für Impfschäden? Dann googelst du Impfschäden, Corona und dann findest du sofort ein YouTube-Video und dann findest du halt irgendwie deine Facebook-Gruppe und die WhatsApp-Gruppe und die Telegram-Gruppe und der Hildmann hat doch auch gesagt und so. Und ja.
Aber ich meine, was ich jetzt meine, den Druck, den ich jetzt meine, war der politische Druck. So der, der sozusagen, an welcher Stelle wurde irgendwie Druck auf irgendwen ausgeübt? Es war ja auch immer die Rede von diesem Impfangebot. Wir machen jedem ein Impfangebot. Und am Anfang war das ja auch, ich meine, am Anfang war man auch einfach glücklich, also gab es ja auch genügend Leute, mehr als genug Leute, die einfach froh waren, wenn sie ein Impfangebot bekamen. Das ist ja, das war ja auch. Und aber so dieses Umschalten von Impfangebot auf deutliche Impfempfehlung oder gar Druck, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ich meine, Steinmeier hat heute irgendwie, was muss denn nun noch passieren, dass ich impfen lassen? Ja, vielleicht mal ein bisschen Druck aufbauen zur Abwechslung. Also ich habe nicht das...
Also das Einzige, was sie ja gemacht haben, war ja dieses ab Oktober, also letzten Monat, dass man halt diese Tests nicht mehr umsonst
Dass man die Tests nicht umsonst gekriegt hat.
So, aber das war ja voll der Bullshit. Also es war von vornherein einfach eine Scheißaktion. Ich glaube, das hat weder einen Druck aufgebaut, noch hat, und epidemiologisch war es eigentlich voll total kontraproduktiv.
Ja, nachher ist man immer schlauer. Also das ist jetzt sowas, wo ich ehrlich gesagt, wo ich sagen muss, so hätte ich mir auch vorstellen können, dass es funktioniert. Finde ich okay. Also okay, das ist so eine dieser kleinen Maßnahmen, wo ich finde, da kann man anfangen, so ein bisschen Druck aufzubauen und zu sagen erstmal, ja, wir zahlen euch eure Tests nicht mehr. Eure Tests müsst ihr jetzt selbst zahlen, wenn ihr weiterhin essen gehen wollt, aber ungeimpft bleiben wollt unbedingt. Finde ich nach wie vor legitim. Also es ist infektionstechnisch natürlich ziemlich dumm, weil man halt, ja, weil man halt das blinder wird noch als vorher. Wobei ich ehrlich gesagt auch irgendwie falsch finde, dass Geimpfte gar nicht mehr getestet werden, außer sie testen sich halt selber. Also dass wir halt auch keinen
Test. Das ist einfach Quatsch.
Das ist, ist genauso Schwachsinn.
Also es braucht eigentlich immer 2G
plus. Du brauchst eigentlich brauchst du die Tests, weil es gibt halt hinreichend viele Impfdurchbrüche. Es gibt, wir wollen halt, man muss auch wissen, wie viele Impfdurchbrüche es gibt, weil ohne die Tests kriegt man das halt auch nicht mit und so. Und aber ich verstehe schon, dass man da so ein bisschen so dieses Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite halt denen was geben, die geimpft sind, so nach dem Motto, ja, warum? Warum soll ich mich denn? Ich habe mich doch geimpft. Wieso kannst du mich denn jetzt zwingen, hier weiterzumachen? Aber auf der anderen Seite halt für die Ungeimpften so ein bisschen. Aber das sollte halt, ich finde das okay. Also es gibt das mehr als gar nicht, aber ich finde, es war schon eher schwach ausgeprägt in dieser Regierung bisher. Und na okay, aber gesellschaftlich okay, mag dieser Druck ein anderer sein. Ja, aber
ja.
Was will man da machen? Klar, also es ist ja nicht die Regierung, die da den Druck aufbaut.
Ja, ich meine, der Punkt ist natürlich, obwohl du dich vielleicht dann irgendwie in deine Renitenz-Corner zurückziehst, wenn der Druck, gesellschaftliche Druck steigt, ab einem Punkt, wo dann halt auch wirklich dein Leben eingeschränkt wird, jetzt wie zum Beispiel jetzt in Österreich, ja. Da macht es dann doch wieder Klack in die andere Richtung und dann sagst du, scheiß drauf, dann gebe ich mir halt diesen scheiß Shot.
Ich finde es ja auch.
Es gibt jetzt irgendwie solche Foreneinträge wohl irgendwie bei diesen ganzen Corona-Impfgegnern, die jetzt Tipps geben, wie man halt so eine Anti-Entgiftungskur nach einer Impfung machen kann. Also wie man sich halt sozusagen den Shot geben kann und dann macht man halt irgendwie, keine Ahnung, mit ätherischen Ölen.
Gerne.
Dies, das, so. Ja, genau. Denke ich mir auch so, ja, hier sollte die
Bundesregierung mal ein paar Flyer verteilen.
Sollte eine Broschüre rausgeben. So hier, so machen sie, sie haben Angst vor der Impfung, kein Problem, ja. Hier mit diesem Globuli, den auch die Regierung stellt, wird die Impfung auch gleich wieder neutralisiert.
Globuli der Marke Hildmann.
Ja. Wollen sie gerne mitgeben, ja, also gleich mitliefern.
Ich finde das ja auch, ich meine, ich glaube, da sind auch viele dabei, die halt eben, wie du sagst, entweder so an der Grenze sind oder halt wenn man so das Wasser nach und nach aufheizt, die dann halt immer mitgehen, aber die halt vielleicht auch ein Stück weit einfach nur drauf warten, endlich sagen zu können, ja, ich habe mich ja wirklich lange dagegen gewehrt, aber da bin auch ich dann eingeknickt. Und eigentlich vielleicht doch hoffentlich ganz froh sind, dass sie jetzt die Impfung haben. Ich glaube mittlerweile, wir brauchen, also natürlich sollen wir nicht irgendwie die Polizei Leute aus den Häusern schleifen, aber so dieses deutlich den Druck erhöhen.
War mit so Blasrohren aus dem Gebüsch. Ich hab einen.
Ja. Wartet, ihr solltet probieren zu fliehen. Ja, also weil ehrlich, auch die ganzen Querdenker wollen noch mal langsam, haben doch echt langsam keinen Bock mehr darüber, sich nur über die ganze Zeit Corona-Verschwörungstheorien auszudenken. Auch die wollen doch wieder zur jüdischen Weltverschwörung zurück und endlich mal wieder über andere Themen sich verschwören können. Und es wäre doch schön für uns alle, wenn das jetzt langsam mal vorbeigehe. Auch für die Querdenker.
Ja, wollen wir es mal hoffen. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf die Querdenker.
Idioten wird es immer geben, und sie haben jetzt Kanäle.
Ich bin das Corona-Thema auch irgendwie leid, obwohl ich jetzt natürlich, jetzt krass die vierte Welle kommt und alles so. Aber ja, irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe auch gar keinen Bock mehr, richtig darüber zu reden. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht.
Hat niemand mehr.
Also ich glaube, so eine wirkliche neue Variant of Concern, die würde mich nochmal in einem Ofen hervorlocken, wenn sie so einen richtigen Immun-Escape hätte. So.
Apropos, lass uns mal über Klimawandel reden.
Gott, ja.
Du
weißt doch, Kopf war ein großer Erfolg.
Oh Gott. Nein, ich will darüber gerade nicht reden. Ich will darüber nicht reden.
Ja.
Eigentlich müssen wir sagen, ich will darüber nicht reden.
Ja.
Guck mal, ich
habe
hier ein neues MacBook. Ich möchte ja darüber reden. Das kann ich jetzt nicht. Warte mal, kann ich das zeigen? Ich habe ein neues MacBook. Shit. Ah, neues MacBook. Naja, es bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel aus. Gibt es mehr als genug Videos darüber im Internet, aber also insofern ist das jetzt nicht zwingend nötig, dass man jetzt hier dass ich dir das jetzt.
Unsere Hörer können das sowieso nicht.
Eben, die Hörer können es nicht sehen.
Aber ich kann es dir mal kurz beschreiben. Es ist sehr schön.
Ah. Es ist, ich bin ja, also ich habe jetzt so ein bisschen. Ich habe einen Job angefangen irgendwann im Sommer und habe gesagt, ich warte jetzt, bis das MacBook Pro mit Apple Silicon, welche Prozessorgeneration auch immer es dann sein wird, kommt. Vorher will ich will jetzt nicht hier irgendwie ein 16 Zoll Intel MacBook mir finanzieren lassen, nur um dann blöd dazustehen, wenn da die. Und
Da waren sie auch sofort bereit. Habe ich dann ein Loaner-Device gekriegt, also quasi irgendein altes MacBook, was noch irgendwie, war im Endeffekt gar nicht alt, aber war halt für das, was also so für seine Entwicklerbedürfnisse dann doch ein bisschen unterpowert. Und jetzt habe ich dieses M1 MacBook und alles ist schön. Das ist wirklich, habe jetzt auch wieder eine richtige OS-Tastatur. Und das Einzige, worüber ich mich ein bisschen ärgere, dass ich es nicht in Silbern bestellt habe, sondern in Space Gray.
Ich habe auch Space Gray. Was hast du gegen Space Gray?
Ich habe ja das hat ja diese schwarze Tastatur. Also es hat, bei deinem sind ja noch diese Zwischenbereiche zwischen den Tasten, die sind ja bei dir dann auch Space und die sind hier richtig schwarz angemalt. Und ich könnte mir einfach den Kontrast ganz schön vorstellen. Ich glaube, es sieht in Silber einfach besser aus. So. Ist jetzt, ich habe nichts gegen Space Gray, aber ich glaube in Silber. Also was ich gerne gehabt hätte, wäre halt rosa, orange, irgendeine knallige Farbe. Ich hätte gern richtig bunt gehabt. Das ist so, das war mein Traum. Werde ich offensichtlich nicht kriegen. Und darum wäre jetzt im Nachhinein die zweitbeste Lösung Silber, glaube ich, gewesen. Ist halt Space Gray, ist egal. Tut nicht weh. Aber es ist halt, ich habe mir sagen lassen, es hat einen Lüfter. Ich glaube, es ist bisher, solange ich dieses Gerät habe, noch nie angegangen. Und ich habe hier Parallels drauf installiert und hatte macOS, Windows 11, Ubuntu parallel laufen. Es lief, jedes dieser Betriebssysteme lief absolut ohne Probleme, als ob kein anderes Betriebssystem laufen würde, das war echt beeindruckend. Es gibt so Situationen, also es ist nicht mal, dass es so schnell ist, also es ist nicht mal so, dass es irgendwie so, vorher war es man gewohnt, okay, bestimmte Sachen gehen schneller, so Sachen, die vorher, so eine App, die vorher 5 Sekunden gedauert hat, braucht jetzt 3 Sekunden. Und dann hat man sich gefreut, dass es ein bisschen schneller ist, um zu starten zum Beispiel oder sowas. Aber es sind jetzt so einfach Sachen, die einfach instant sind. Es sind so Sachen, die einfach so im Term, also wo man nicht mal wusste, dass man vorher warten musste, die jetzt einfach plötzlich augenblicklich funktionieren. Also zum Beispiel, wenn ich einen externen Bildschirm anschließe, ist augenblicklich, oder die Bildschirmauflösung ändere am Bildschirm, ist augenblicklich, alle Fenster sind resized. Und das ist halt, das ist nicht irgendwie so, dass man dann irgendwie eine halbe Sekunde warten muss oder sowas, bis die Fenster sich vernünftig resized haben. Das ist einfach instant passen die Fenster von der Größe her und sowas. Und das ist schon sehr cool. Das Display macht auch Spaß. Rob war neulich kurz hier und wollte sich das MacBook angucken und war eins. Jetzt brauche ich natürlich auch eins, weil das ist halt so dieses mit diesem Hintergrund, mit diesen Mini-LEDs, dass immer nur der Bereich des Bildschirms, wo tatsächlich was drauf ist, beleuchtet wird. Das ist halt sehr, sehr cool, wenn man irgendwie Foundation guckt auf seinem MacBook oder sowas, also so irgendwie so irgendwelche Serien, die in HDR gedreht sind oder sowas, das ist schon sehr, sehr geil. Also es ist halt, wenn du so einen Film guckst, der halt nicht den ganzen Bildschirm was quasi alle Filme sind, so irgendwie so ein 16:9 oder so ein 20:9 und der hat dann irgendwie einen Streifen oben und unten. Im Dunkeln siehst du den Streifen einfach nicht, weil da ist einfach schwarz. Und das ist halt genauso schwarz wie der Hintergrund. Das ist halt wie bei so einem OLED-Display oder sowas auf dem iPhone oder sowas. Ja, ich wollte auch mal was Schönes sagen.
Ja. Ich glaube, da freuen sich auch alle für dich.
Und mein altes MacBook habe ich schon gefragt, darf ich jetzt erstmal noch ein bisschen behalten, falls die Schule doch noch zumacht, dass wir dann einen Rechner für Kolja haben.
Ah, okay, ja.
Ah, ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also wir können gerne über das gescheiterte Klimaschutz-Konferenz
sprechen. Ich weiß da leider nichts drüber, insofern das ist sowas, was ich komplett ausgeblendet hat. Ich kann auch noch ein bisschen.
Wir können aber auch über noch schlimmere Dinge reden, wie zum Beispiel den Zustand der polnisch-weißrussischen Grenze.
Oh Gott. Nee, lass uns jetzt mal. Ich kann nur so und so viele negative Nachrichten oder Sachen pro Tag
diskutieren. Aber das ist echt total krass, was da abgeht. Also ich habe jetzt gerade, nochmal Bilder gesehen. Vielleicht die Geschichte der Lukaschenko, der ist irgendwie unzufrieden mit den Sanktionen, die gegen ihn verhängt worden sind von der EU, und seitdem versucht er, die EU zu trollen, indem er Refugees aus allen möglichen Ländern mit eigenen staatlichen Reisebüros an die weißrussisch-polnische Grenze schickt, damit auch noch Geld verdient von den Refugees, bis zu 5.000 Euro für diese Reise. Und dann aber im Endeffekt, wohl wissend, dass sie da nicht reinreisen dürfen, sie alle mehr oder weniger prekär an der polnischen Grenze positioniert und ihnen sagt, ja, ihr müsst jetzt hier einfach noch rüberlaufen. Ne? Während die polnischen Grenzbeamten sagen so, nee, das dürft ihr nicht. Und es stecken da halt Tausende von Leuten, halt wirklich Familien mit vielen Kindern und was weiß ich, die stecken jetzt hier im Winter mitten im Wald an dieser Grenze und es geht nicht vor und zurück. Auf der einen Seite stehen die Polen mit Waffen, auf der anderen Seite stehen die Weißrussen mit Waffen und ja, also das ist die Situation gerade und im Endeffekt werden die dort als Geiseln genommen von Lukaschenko, um die EU zu erpressen. Und aber es sind ganz komische Geiseln, weil die EU könnte sie ja einfach befreien, indem er sie einfach reinlässt. Aber das ist halt auch, was die EU nicht will. Und das wäre natürlich, ich meine, wir reden hier nicht von irgendwie, keine Ahnung, 1 Million Flüchtlinge wie 2015, sondern halt so, keine Ahnung, ein paar tausend, 5.000 oder so. Es wäre überhaupt kein Problem, die aufzunehmen. Sogar auch für ein Land alleine ist gar kein Problem, die aufzunehmen. Aber
dann kommen ja mehr.
Weil die Politiker alle so einen wahnsinnigen Schiss davor haben, dass irgendwie wieder Refugee Crisis ist oder so.
Und dass AfD-Wähler sie vielleicht nicht mehr wählen.
Ja, die sie sowieso nicht wählen. Eben. Ich verstehe es auch nicht. Also auf jeden Fall, die EU ist da nicht bereit, irgendwie die Leute aufzunehmen. Und also es ist ganz, ganz interessant. Also es ist halt wirklich, also es ist wirklich menschenverachtend. Im Endeffekt werden dort versucht, Menschen als Waffe zu benutzen. Aber dass sie als Waffe überhaupt nur funktionieren, liegt auch an der menschenverachtenden Politik der EU.
Total.
Ja, die halt Menschen als Waffen, als Threat versteht, ja, nicht als willkommene Menschen oder so. Und es ist von beiden Seiten her ist das wirklich ekelhaft, was da passiert. Und
ja, unfassbar.
Man möchte wirklich allen nur noch ins Gesicht kotzen.
Ja. Das ist.
Und ich meine, Lukaschenko ist ein Arschloch, keine Frage.
Ja, aber wenn ich ein Arschloch
aber vorführen lässt. Wenn du nicht auch so ein Arschloch wäre, dann hätten wir kein Problem. Ja.
Ja, genau.
Könnte uns doch gar nicht damit erpressen, wenn wir die einfach aufnehmen würden. Ja.
Ja, genau, das ist halt, ich meine, wenn du halt, wenn die arschlochhafte Handlung ist, deine eigene, jetzt fällt mir da natürlich der Begriff nicht ein, wenn man behauptet, was zu tun und dann was ganz anderes tut, aber das dann doch nicht tut. Ich meine, es ist, die EU feiert sich immer, ja, es ist ja so ein bisschen so der deutsche, der europäische Begriff. USA ist immer Freedom, was irgendwie totaler Bullshit ist, und die EU ist immer mit Bach im Hintergrund Menschenrechte. Ja. Und es
so ein Bullshit.
Ist genau so ein Bullshit wie der Freedom-Scheiß. Ist genau so ein Bullshit. Und ja, und wenn du denen so eine Steilvorlage lieferst, dann brauchst du am Ende nicht zu jammern, aber der böse Diktator zeigt auf, wie scheiße wir sind. Und Das ist
einfach verlogen.
Ja, es ist komplett verlogen und auch wiederum nur um, ich finde das ja auch mit diesen, ja, wir wollen alle nicht, dass sich 2015 wiederholt. Was genau war 2015 eigentlich so schlimm? Ich weiß es nach wie vor nicht.
Ich habe nichts mitgekriegt.
Ich habe wirklich keine Ahnung, was an 2015 so schlimm war. Du hast so dieses Gefühl, dass ein Teil des Landes glaubt, dass, also da war 2015 quasi ja im Begriff von, also ich war nicht da, ich war in einem anderen Land. Insofern, wenn ich mal hier war, so Ende 2015 oder sowas, musste ich nachsuchen, um überhaupt was zu finden. Ich habe dann auch was gefunden. Ich habe dann halt die Turnhalle, wo jetzt Kolja jetzt Turnunterricht hat, die war damals halt Aufnahmelager für Flüchtlinge oder halt.
Es gab auf jeden Fall logistische Herausforderungen, total. Und es gab auch Probleme, keine Frage. Aber es war jetzt halt, keine Ahnung, also es war jetzt kein traumatisches Erlebnis für irgendjemanden, ne? Also,
ich stimme Merkel in nicht vielen Sachen zu, aber dieses, wir schaffen das, ja, wir haben das geschafft.
Ja.
Nach allem, was wir wissen, haben wir das relativ problemlos geschafft. Das ist nicht alles, ist nicht alles easy peasy gewesen. Es ist nicht so, dass es nicht gar keine Probleme gegeben hätte, oder, aber die Zahl der Probleme ist relativ überschaubar.
Da wurde ja noch, was da alles für Szenarien an die Wand gemalt worden sind, ne? Also, es ist unfassbar. Und also nichts davon ist irgendwie wahr geworden. Es ist alles easy peasy verlaufen. Und trotzdem tut die Politik so, ja gut, also was passiert ist halt, dass natürlich die AfD wurde gestärkt, einfach weil diese Ängste da waren, ne?
Ja.
Das kann man schon sagen, also politisch hat sich da was sozusagen, hatte das halt sozusagen seine Konsequenzen, aber es war halt auch so ein vorauseilender Rassismus einfach nur, der sich daraus der Bahn gebrochen
total.
Hat. Und keine tatsächlichen, ja, keine Ahnung, es war eine rassistische Spekulationsbubble. Sozusagen, ja.
Ich finde das ja auch, neulich habe ich das erste Mal den Gedanken gehört, der ist mir vorher nie gekommen, dass so dieses, es gibt ja immer dieses, ja, wir sollten die besser Gebildeten reinholen und nicht die Ungebildeten. So, das immer, ja, wir brauchen Immigration, aber wir brauchen nur die Fachkräfte. Und da habe ich von jemanden, die hat, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, da folge ich auf Twitter, eigentlich in erster Linie wegen so Krypto-Kritik und sowas. Und die hat dann das so ein bisschen gebracht, so, naja, aber wenn man nur die Fachkräfte reinholt, heißt das ja im Endeffekt nichts weiter als dass, ja, okay, also ist halt geil für Arbeitgeber und so, für Politik, weil die brauchen halt nicht mehr ausbilden, sondern man holt sich halt die Fachkräfte rein und die Leute, die im Land geboren werden, die sind dann halt die denen zuarbeiten. Und wenn man aus so einer egoistischen Perspektive guckt, was man ja eigentlich will, ist, ja, unsere Kinder kriegen die geile Ausbildung, und wir holen uns keine Fachkräfte rein, die dann halt die ganzen Dreckarbeit machen wollen, auf die wir keinen Bock mehr haben. Was ja in der Praxis dann auch, ich meine, es werden
ja. Das ist ja eigentlich, so läuft's ja eigentlich auch.
Und das ausgerechnet die, also wie viele Leute da halt argumentieren, so, ja, wir müssen uns mehr Fachkräfte holen, die so, du stellst entweder dich oder deine Kinder damit schlechter. Weil es nimmt halt den Druck raus, die eigenen Leute gut auszubilden. Wenn man halt auch billiger, gut ausgebildete Leute von außen kriegen kann. Und wenn man wenn halt man keine Ausbildung mehr selber machen muss, dann können die halt irgendeinen Scheiß machen. Und.
Ach, ich glaube, das sind alles nur so Ausreden, ganz ehrlich. Im Endeffekt wollen die alle einfach keine Leute haben, die nicht so aussehen wie sie.
Ja, klar. Das ist natürlich da nach oben drauf. Das finde ich so. Ich hab irgendwie eine Diskussion mit jemandem geführt, der sich selber irgendwie als total nett bezeichnet und so. Ich bin so netter und so und der. Aber so nein, ich bin doch, ich mag doch jeden. Hab doch überhaupt nichts. Aber nee, die will ich nicht haben. Und halt so, ja, das ist Rassismus. Ganz klar, ganz klarer Rassismus. Nicht mal doll verbrämt, aber es ist halt. Die islamische Weltverschwörung, die ja da irgendwie hochstilisiert wird.
Ach man, ja. Also es ist, man schämt sich wirklich für Europa. Also ganz ehrlich, es ist so, man muss sich das so vor, also jetzt wird ja gerade darüber diskutiert, die Außengrenzen in Polen und so halt nochmal so richtig, jetzt wollen wir eine Mauer bauen, ja, also jetzt kommt
ostdeutsche Ministerpräsidenten, die fordern, man solle eine Mauer bauen.
Genau, also es kommt jetzt diese Mauerforderung, und es ist, wir sind jetzt auf Trump-Niveau angelangt und dann, was ist so mit den ganzen vielen Toten, den Tausenden, Hunderttausenden, zigtausenden zumindest, zigtausenden Toten im Mittelmeer, ja, die jetzt schon sozusagen unsere Grenztoten sind, kommen jetzt, soll jetzt eben noch irgendwie auf der Ostroute auch nochmal ein Massengrab aufgelegt werden. Und das ist wirklich eine gefährliche Situation, die wir gerade da haben, ne, an der polnischen Grenze. Yeah. Und ich glaube nicht, also manche Leute reden jetzt von Krieg und so, aber ich glaube natürlich nicht, dass es irgendwie einen Krieg gibt. Da hat jetzt wirklich gar keine sehr Seiten, hat jetzt da irgendein Interesse daran, wirklich einen bewaffneten Konflikt zu riskieren. Aber natürlich würden beide Seiten ganz locker riskieren, dass die Refugees bei draufgehen. Ja, und ich glaube, das passiert ja teilweise.
Das ist Kalkül,
die sind ja schon am Sterben.
Das ist,
sind also, ja schon am Sterben.
Also Lukaschenka und, kann nichts Besseres passieren, als wenn die da sterben, weil dann hat er noch krassere Bilder. Und also für den wäre das von Vorteil, das ist nicht nur einkalkuliert, sondern das ist, ja, das ist unser Ziel.
Ja, am besten aber auf polnischer Grenze sterben, bitte. Ja, dann
haben zur Not halt noch rüberschmeißen dafür. Im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt.
Ja.
Und ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass das Putin durchaus die Möglichkeit gibt, guck mal, ich provoziere da mal so ein kleines Grenzdebakel und nebenbei kriegt keiner mit, wie ich mir die Ukraine unter den Nagel reiße. Also ich habe kein, also jetzt keinerlei politischer Bildung in dem Bereich oder Russland-Experte, sondern einfach nur Bauchgefühl. Also ich halte das nicht.
Der steckt damit drin. Dass, also ich meine, er macht das auf jeden Fall. Also Lukaschenko macht natürlich.
Lukaschenko ist der Schoßhund von Putin und total abhängig.
Nicht ohne die Rückendeckung von Putin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt seine Initiative war. Aber gut, ja, kann natürlich sein.
Also zumindest wird er sich vorher versichert haben, was da Sache ist und was er machen kann und was er nicht machen kann.
Das stimmt, ja.
Das ist die Welt wird nur von Arschlöchern regiert.
Auf jeden Fall.
Und wenn man endlich Arschloch dran kommt, dann wären sie spätestens dann zum Arschloch.
Apropos Arschloch regiert, unsere Regierung ist ja sich gerade noch am Formen.
Ja.
Und
das Arschloch formt sich noch.
Und das Arschloch formt sich noch. Ich habe wirklich schon jetzt das Gefühl, komplett von der FDP regiert zu werden.
Ja, oder?
Also wirklich, ne? Also egal, worum es geht, ja, die FDP hat sich wieder dort durchgesetzt, hat sich wieder dort durchgesetzt, hat sich wieder dort durchgesetzt. Ja, das geht nicht, weil die FDP will das nicht. Und außerdem machen wir das und das, weil die FDP das will.
Das war ich. Erzähl weiter.
Und es ist unglaublich. Also ich frage mich, was haben die irgendwie Nacktbilder von Olaf Scholz oder so? oder gibt es die Grünen eigentlich noch? Ja. Was machen die eigentlich beruflich, die Grünen? Ja, frage ich mich die ganze Zeit. Also das ist wirklich eine reine FDP-Regierung. Dabei ist es der kleinste Koalitionspartner, aber der hat alles im Griff.
Unfassbar, oder?
Es ist unfassbar, oder?
Ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich so ist oder ob sie es nur schaffen, das geschickt auch so darzustellen. Aber sagen wir mal so, was jetzt heute so, ich vorhin bei tagesschau.de waren so quasi so die Sachen, die jetzt halt Impfpflicht möglicherweise für bestimmte Berufszweige, dann diese Aufgabe der, dass die Kontaktbeschränkungen verboten werden, dass da nochmal eine Einsicht da war. Und
dann sah dieses beknackte Interview mit Lindner,
oh,
wo er echt straight face in die Kamera reinlügt, dass es ja wissenschaftlich bewiesen sei, dass Kontaktbeschränkungsmaßnahmen nicht wirksam seien.
Ja, so und das ganze Interview war von vornherein halt so gemacht, dass man so das Gefühl hat, so dass er sich im Zweifelsfall rausreden kann, dass er ja nie die Kontaktbeschränkung gemeint hat, sondern immer nur die Ausgangssperren. Und was ja genau dann auch das war, worauf er sich dann zurückgezogen hat. Das würde ich jetzt für totales Kalkül halten. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es war krasses Kalkül oder Christian Lindner ist ein Idiot. Und wenn die Möglichkeit im Raum steht, dass Christian Lindner ein Idiot war, dann würde ich immer im Zweifelsfall diese wählen. Ich will Christian Lindner zu keinem Zeitpunkt unterstellen, dass er eventuell kein Idiot sein könnte. Aber es ist, ja, es wirkt schon sehr genau darauf zurecht konstruiert.
Ja, und alles, was die FDP in jeder Hinsicht will, ist immer das Falsche. Es ist grundsätzlich immer das Falsche, was die FDP will.
Zumindest diese FDP, ja.
Und es ist wirklich, die FDP ist, die ist zwar wahnsinnig klein in dieser Koalition, aber die scheint mir schlimmer und schlimmeren Impact zu haben als die CDU in der großen Koalition, wo sie der Nicht-Junior-Quarter war. Also es ist unglaublich. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwas müsste die FDP wirklich an sehr krassen Kompromat über alle anderen haben, um sich da so durchzusetzen.
Ja, und, ja auch, ich meine, Olaf Scholz, dessen grandiose Strategie war, sich im Wahlkampf nie sehen zu lassen, die fährt er jetzt offensichtlich weiter. Bisschen. Der unsichtbare Bundeskanzler.
Schattenkanzler.
Das wird wahrscheinlich irgendwann so der Spiegel, die Spiegelüberschrift sein. Weil, hat man überhaupt irgendwas, hat er überhaupt schon mal irgendwas zu irgendwas gesagt? Also wahrscheinlich hat er irgendwann mal seinen eigenen Wahlsieg kommentiert, aber.
Wer ist Olaf Scholz?
Ich weiß es auch nicht so genau.
Ja. Ja, also es ist wirklich, also ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Regierung. Das wird nicht gut enden. Also es fängt auf jeden Fall schon mal nicht gut an. Es fängt
auf jeden Fall schon mal krass an.
Es ist wirklich, steht unter keinem guten Stern.
Dass ich die letzte Regierung nochmal zur Corona-Pandemie nochmal vermissen würde, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Here we are.
Ja, es ist alles sehr traurig. Oh Gott, es ist schon wieder so. Wir haben schon wieder ein schlechtes Thema. Das ist auch alles so deprimierend irgendwie alles. Das ist gerade irgendwie, es läuft nichts, es ist alles so kaputt, es ist alles so.
Wir waren am Wochenende an der Ostsee.
Oh, schön.
Ja, das war auch mal wieder notwendig. Waren in so einem Familienhotel, so mit Schwimmbad und Sauna und sowas, was uns vorher niemand gesagt hat, dass man sich immer einen Slot reservieren musste, dass man dann halt, das halt nur so und so, was ja auch Sinn macht unter Pandemiebedingungen. Offensichtlich sind das da so die Regeln, die zu spezifizieren sind, aber das Hotel war halt übers Wochenende quasi komplett ausgebucht. Und es war trotzdem nett und wir hatten trotzdem aber das war halt, und zum Abendessen gab es nur Buffet. Und jetzt ist das so, dass dann halt, und das kostet irgendwie 25 Euro, und dann habe ich so geguckt, was gibt's denn da zum Buffet? Hab dann so, ja, so meine, wir wollten halt was Veganes gerne. Oh ja, na, den Beilagensalat.
Können Margarine statt Butter haben.
Und zum Frühstücksbuffet hatten sie sogar Hafermilch und so. Also da haben sie, dass diese crazy Berliner so einen Scheiß wollen, das haben sie dann irgendwie anerkannt. Und darum sind wir halt nicht zum Buffet gegangen, haben uns das nicht geholt, sondern haben uns was Eigenes organisiert. Und liebe Mecklenburg-Vorpommern, nimmt es nicht persönlich, aber oh mein Gott, ist das Essen in Mecklenburg-Vorpommern scheiße. Ich wusste ja schon, dass es schlecht ist. Wir haben so ein kleines Hotel, das Hotel Haferland, die hatten eine sehr hervorragende Küche. Aber ansonsten so, wenn du einfach irgendwie sowas essen gehst, nimmst du entweder so ein Fischbrötchen, was halt als vegane Option eher scheiße ist, oder du verhungerst. Das ist deine zweitbeste Option. Wir waren bei so einem Italiener, und ich habe die Theorie, Diana hat das so ein bisschen bestritten, aber ich bin gefestigt darin, wenn ein Italiener, je mehr Italien-Bezug der Italiener so irgendwie einbaut, desto schlechter ist er. Also Italien-Fahne im Logo schon mal nicht so geil. Unser Italiener hatte Italien-Fahne im Logo, italienischen Namen. Die Kellner haben uns auf Italienisch begrüßt und hatten Italien-Fahnen aufgenäht. Es stand Grappa direkt am Eingang. Es war ein Kolosseum an die Wand gemalt. Dementsprechend, die Spezialität des Hauses war Salz. Ich habe da irgendwelche Nudeln genommen. Und ich weiß nicht, machst du das, wenn du mitkriegst so...
Ich hätte gerne Salz mit Nudeln.
Ja, Nudeln sind gerade aus, aber das Salz haben wir ganz frisch.
Möchtest du noch etwas Nudeln an dein Salz?
Ich weiß nicht, machst du das auch so, dass du strategisch in Restaurants das Essen so auswählst? Also, was weiß ich was, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein schlechter Laden, dann bestelle ich kein aufwendiges Getränk, sondern dann bestelle ich im Zweifelsfall eine Cola oder halt irgendwas, was man nur öffnen braucht, weil das kriegt dann im Zweifelsfall jeder hin. Und beim Essen so, ein Burger oder irgendwas mit rohen Fisch oder sowas würde ich jetzt nicht überall essen.
Ich sag mal so, Pizza ist ja auch etwas, was eigentlich jeder hinkriegt, so, ne? Das sollte man ja eigentlich hinkriegen.
Also, nee. Also die hatten einen guten Ofen, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Und Diana hatte dann so ein Pizzabrot und das war auch wirklich gut. Das muss man auch wirklich, oder, nee, es war nicht gut. Oder es war, doch, es war gut. Also es war jetzt nicht herausragend oder sowas, sondern es war absolut genießbar. Aber Pizza hat man ja gerne auch mal dann, dass dieser matschige Boden ist oder sowas. Also das ist dann irgendwie so, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, Das war irgendwie, da waren wir im Juni oder sowas unterwegs und waren in der Nähe von Darmstadt in irgendeinem kleinen Kaff. Und es war, und ich fragte mich auch dann immer, warum muss so Pizza in so Dorfpizzerias eigentlich immer so scheiße sein? Und es war dann halt auch so einfach schlechte Pizza. Und darum habe ich halt irgendwas mit Nudeln bestellt, aber halt, ich wollte nichts mit Fleisch, ich wollte wenigstens...
Mal Nudeln mit Ketchup, bitte.
Und dann hatte ich halt so Nudeln und da war dann so eine Sahnesoße dabei und ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Übergewicht und sowas und ich bin echt gerne, dass ich so die Soße nochmal so ein bisschen Brot dann, wenn da noch Soße übrig ist, dann esse ich die gerne nochmal weg und dann habe ich das so gemacht und es war wirklich, als ob ich einfach so einen Löffel Salz in den Mund geschoben hätte. Es war wirklich, war absolut und ich weiß nicht mal, was das, und du hast da Leute, die sagen, ja, gestern hatte ich das, heute probiere ich mal das. So, wie kann man nicht, wenn man an dem Tag mit dem Kopf auf dem Stein gelandet ist und sein komplett alles vergessen hat, wieder freiwillig in diesen Laden gehen? Und das war, und gestern waren wir dann noch bei einem anderen Restaurant. Das war okay, aber im Endeffekt, also das war so, wir waren froh, dass wir was Gutes gefunden hatten. Die hatten vegane Optionen zur Auswahl. War so eine Burgerbude. Aber im Endeffekt auch ganz ehrlich einfach nur viel, 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 viel zu fettig. Und ich frage mich, warum ist das? Also wahrscheinlich gibt's irgendwie einen Grund dafür. Also ich habe irgendwann mal gehört von einem Bekannten, der so im Gastrogewerbe unterwegs ist, dass so einfach ein gutes Restaurant zu machen ist halt fucking teuer. Das ist halt, du brauchst die Zutaten, du brauchst die Leute, die das können und sowas. Du hast erstmal gigantische Grundkosten. Und vielleicht ist es auch einfach so simpel wie, in Berlin hast du halt den Durchsatz und den hast du da halt auf dem Land nicht. Da hast du halt nur so und so viel Durchsatz und darum kannst du das schon mal nicht machen. Und dann vielleicht das nächste Problem, in Berlin gibt es halt die guten Großhändler, die halt auch frische Zutaten anliefern, aber vielleicht gibt's das da auch draußen nicht. Und vielleicht selbst für sowas, wo man glauben würde, dass es vielleicht selbst für Sachen, die von da kommen, dass es leichter ist, die nach Berlin zu bekommen und hier beim Großhändler zu kaufen, als da vor Ort einzukaufen, weil halt einfach die Lieferketten nicht existieren oder sowas.
Und in Berlin kannst du halt irgendwie, wenn der eine Italiener schlecht ist, dann gehst du halt zwei Straßen weiter zum anderen.
Klar.
Und dort hast du halt oft irgendwie ein regionales Monopol. Ja, irgendwie musst du halt in den nächsten Ort gehen, um dann irgendwie zum anderen Italiener zu gehen.
Es gibt definitiv auch in Berlin mehr als genug schlechte Italiener, aber dann geht man halt einfach nicht hin, wenn man Wert drauf legt. Und irgendwie schaffen sie es dann doch zu überleben. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Es ist einfach, die Auswahl ist halt viel, viel größer und offensichtlich überleben ja auch schlechte Italiener in Berlin. Insofern... What do I know? Vielleicht sind das ja auch die guten Italiener. Das macht so ein bisschen schwer da so auf Usedom. Aber ansonsten war es sehr, sehr nett. Hatten wir eine schöne Zeit. Kolja ist...
Ach, Usedom war der.
Auf ja. Usedom. Kolja ist sehr viel geschwommen im Schwimmbad und so und hat sehr viel Schach gespielt. Der liebt es jetzt, Schach zu spielen.
Echt?
Ja, der ist totaler Schachnerd geworden.
Das geht ja von früh los.
Ja, krass, oder? Das ist so irre. Der ist so, also ich würde sagen, der hat einen regelrechten Sprung. Der ist einfach selbstständig geworden. Der ist groß geworden. Also natürlich ist er jetzt nicht, der ist nicht 14 oder sowas. Aber der ist halt, gestern früh ist der aufgestanden und hat, ich gehe ins Spielzimmer. Da ist jetzt bestimmt niemand so um die Zeit, weil abends war halt Diana so ein bisschen so, naja. Geh da mal nicht so lange hin, weil da sind garantiert total viele andere Kinder und man weiß nicht so mit Corona und weiß der Teufel, ich fand's ganz ehrlich gesagt ein bisschen. Und dann, ja, morgens sind hier bestimmt nicht so viele Kinder, ich gehe mal in das Spielzimmer und dann habe ich ihm, Diana hat halt ewig lange, die ist halt, hat halt auch noch ein bisschen rumgekränkelt und so, hat halt sehr, sehr lange geschlafen und dann, okay, ist ja ganz leise und hier hast du mein Telefon mit Taschenlampe und so und dann hat er sich ganz alleine angezogen und ist dann so Sachen, an die man, wir waren mit ihm vor nicht ganz zwei Jahren in genau demselben Hotel schon mal. Daher kannten wir dieses Hotel überhaupt. Und da war er halt noch 4 und jetzt ist er 6. Und what a difference these 2 years make. Also es ist wirklich so, was für ein selbstständiges Kind der geworden ist. Und auch wie aufmerksam und wie anteilnehmend und so in seinem Alltag. Das ist schon echt krass, das zu sehen. Und das macht total viel Spaß, das zu sehen, wie er so vor sich hin wächst und gedeiht und so. Und im Schwimmbad, wie gut er inzwischen schwimmen kann und so. Das ist schon toll, muss ich sagen, so ein Kind zu haben. Er wird langsam ein bisschen laut und ein bisschen jungenhaft und sowas. Das ist sowas, was ich ja schon immer erwartet habe, so dass so ein bisschen, dass das irgendwann nochmal so durchkommen wird.
Jetzt kommt er schon in die rebellische Phase, oder was?
Ja. So, einfach mal. Kolja, mach jetzt mal bitte das und das. Nee. Okay.
Ich glaube, es dauert ja eh nicht mehr lange, bis er größer ist als du, und dann bin ich mal gespannt, wie du dich dann noch durchsetzen kannst.
Der große Vorteil ist, dass ich niemals, wohlwissend niemals auf physische Überlegenheit abgezielt habe. Ja, aber irgendwann wird er mich auch ausschlaumeiern. Also das macht er jetzt schon teilweise, insofern. Das ist auch sowas, was jetzt gerade so kommt, halt dieses so viel Energie haben und viel ist ja auch gut, aber es ist nicht immer ganz unanstrengend.
Ja, das glaube ich wohl.
Ja.
Ja, ich habe den Kleinen jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, mal gucken, wann
das wieder. Man sieht sich zu Corona ja nicht mehr so.
Ich meine, es wird sowieso seltener, glaube ich, weil wir werden halt älter und irgendwie so diese Regel, also mit Kind ist man sowieso irgendwie ein Stück weit immer draußen. Auch wenn es jetzt deutlich besser wird. Aber ja, mit Corona wird das nochmal eine ganz andere Nummer. Und oder ist das eine ganz andere Nummer geworden? Ja, das ist schon echt krass.
Wobei ich werde mich jetzt diesen Winter, glaube ich, echt nicht mehr freiwillig einschränken. Also,
ja.
Also ich meine, klar, natürlich, wenn irgendwelche Mandates kommen, muss man sich dran halten, aber ansonsten. Ich fühle mich jetzt auch vor allem nach dieser Infektion jetzt einfach auch sicher. Also ich mache mir jetzt wirklich gar keinen Kopf mehr.
Und also ich habe jetzt dieses Wochenende, das haben wir jetzt genutzt, weil Kolja hatte heute keine Schule, weil die Lehrer hatten Weiterbildung. Und daraufhin haben wir halt diese Chance ergriffen, dann diesen Wochenendausflug zu buchen. Und wo wir heute Vormittag erst wiedergekommen sind. Aber ich nehme das jetzt schon so ein bisschen als, okay, das war's jetzt erstmal. Und
mit rauskommen und so Sachen machen und so, oder was?
Ja, also ich fühle mich halt auch einfach, ich weiß nicht, so Restaurants oder sowas, keine Ahnung. Also ich fühle mich halt auch unwohl. Ich
werde jetzt jeden Tag in eine Kneipe gehen.
Ohne Maske knutschen.
Maske, alle, in der ganzen Kneipe, alle mit allen Knuten.
Ich stand gestern am Buffet und halt zum Frühstück mit Maske und hatte halt, hab halt irgendwie Joghurt, hab mir Joghurt genommen und hab den Joghurt am Finger gehabt und wollte ihn einfach so vom Finger ablecken. Oh, scheiße, jetzt hab ich Joghurt an der Maske.
Geil.
Ja.
Wo man schon nicht mehr merkt, ne?
Ja, das ist auch so wie egal es dann da ja auch irgendwie ein Stück weit ist. Also ich meine, das ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass es unnervig ist. Das finde ich auch irgendwie falsch, so zu tun, als ob es irgendwie gar nichts wäre, so eine Maske zu tragen. Aber es ist im Endeffekt ist es schon relativ lächerlich, wie viel Einschränkung man dadurch oder wie wenig Einschränkung man dadurch hat. Klar, den ganzen Tag muss man es nicht tragen. Und ich auch da bei Kolja ist jetzt wieder in der Schule, ist jetzt wieder Maskenpflicht. Ich finde das schon beeindruckend, wie die das durchziehen und so. Und die haben sich schon sehr, sehr, sehr gefreut, als die Maskenpflicht weg war und die jetzt wieder zu haben. Das ist schon nicht geil.
Nee, das glaube ich
aber,
also auch gerade so.
Aber es Kinder geht trotzdem in der hin. Schule. Es ist trotzdem absolut machbar. Und ich will die Probleme nicht runterspielen, aber ich glaube, es hilft auch überhaupt. Also es, realistisch sehen die nur relativ wenige. Entweder sie werden runtergespielt oder sie werden total aufgeblasen, die Probleme, die dadurch existieren. So, das ist mein Eindruck. Ach ja.
Noch ein Thema, ein erfreuliches Thema, über das wir reden könnten. Wir haben jetzt gerade beide, direkt vor dieser Aufnahme, haben wir die aktuelle Folge Foundation geguckt.
Ach ja.
Und ich dachte, da könnte man trotzdem noch mal drüber reden, weil ich finde das gerade interessant. Also ich habe am Anfang, Also am Anfang war ich erstmal ganz beeindruckt so von so Production Value und so.
Also Foundation ist eine Serie auf Apple TV Plus, die jetzt gerade
läuft. Genau, auf Apple TV Plus. Man guckt so die erste zwei Folgen und denkt sich, ja, das sieht schon eigentlich ganz gut aus. So ein bisschen Dune-mäßig, so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, so ein bisschen, es geht um eine ferne Welt, beziehungsweise eine ferne Zukunft, 10.000 Jahre in der Zukunft oder sowas, oder mehrere 10.000 Jahre in der Zukunft. Und die Menschheit ist zum multiplanetarischen Gewucher geworden, mit vielen Trillionen Menschen überall und verschiedenen Kolonien und verschiedenen...
Sind ja schon gar keine Kolonien mehr. Sie wissen ja gar nicht mehr, dass es die Erde jemals gab, so richtig.
Stimmt, das ist schon absurd, ne? Es gab auch schon tausende von neuen Religionen, die jetzt auch schon wieder zigtausend Jahre alt sind und also ganz, ganz andere Welt eigentlich.
Ich find's auch so krass, man sieht halt auch Raumschiffe, die schon tausende Jahre alt sind, aber halt trotzdem Raumschiffe sind, die weit, weit krasser sind als alles, was wir jemals haben werden, und irgendwelche Dinge, die halt schon seit zehntausenden Jahren verfallen sind und trotzdem immer noch Hightech sind oder sowas. Also das ist so.
Genau. Und die ich sag mal so, die Grundgeschichte ist halt folgende: es gibt halt dieses Imperium, also beziehungsweise dieses Megareich halt. Relativ stabil, gibt es seit tausenden von Jahren, das sich über mehrere Sonnensysteme, glaube ich, erstreckt irgendwie, und mit so einem Ruler, der sich irgendwann halt geklont hat und sozusagen in so einer Dreiheit immer auftritt, Morgen, Tag und Abend, wobei dann sozusagen das einfach er selber oder Klone von ihm sind in halt unterschiedlichen Lebensphasen, die immer gleichzeitig da existieren. Und da wird dann halt immer ein neuer Klon dann halt irgendwie, wird das immer reproduziert so. Und das ist natürlich auch so eine Metapher auf so Stabilität von so Regierungsstabilität und aber natürlich gibt es halt auch ständig Ärger, gerade so am Rand des Imperiums gibt es halt immer wieder so Völker, die so aufmucken und die so das Imperium gar nicht so geil finden. Und die Haupt der Hauptarc der Serie geht aber eigentlich um ein Projekt, nämlich The Foundation, die im Endeffekt das basiert auf so einer Voraussage, die auf so eine komische mathematisch-deterministische Art von so einem Wissenschaftler irgendwann gemacht wird, dass halt dieses Reich zusammenstürzen wird. Und dass dieses Reich, wenn es zusammenstürzt, gibt es halt eine unglaublich lange Zeit an Chaos und so weiter und so fort. Und das gesamte Wissen, das bis dahin sozusagen erforscht und erdacht wurde, droht in diesem Chaos zu versinken. Und deswegen bauen sie eben so eine Art Kolonie, so im Außenreich, wo sie das Wissen der Welt irgendwie versuchen zu lagern und halt sozusagen für diesen Moment des Zusammenbruchs aufrecht zu erhalten, um es halt zu sichern, damit das Chaos zumindest nicht ganz so lange anhält, sondern dann eben durch die Möglichkeit, an dieses Wissen ranzukommen, dass dann halt schnell wieder eine neue Zivilisation entstehen kann. Ne? Und das ist ganz interessant, weil natürlich das Empire hört natürlich diese Nachricht nicht besonders gerne, schafft es dann aber doch nicht irgendwie die Wissenschaftler deswegen gleich zu töten, sondern sie entschließen sich halt, die zu exilieren, womit sie aber eigentlich sozusagen Siegel auf dieses Foundation Projekt legen, weil das natürlich dann auch der Startschutz genau dafür ist. Ja, und also ich will jetzt gar nicht mehr weiter in diese Story eintreten, aber was mir halt so auffällt und ich habe mich dann irgendwann nach der zweiten, dritten Folge, irgendwann hat's mich das ein bisschen genervt, weil es mir irgendwie alles so komisch die Handlung so erstmal so rummeanderte, aber seit so drei Folgen zieht das wirklich an und da passieren richtig Dinge und das macht richtig Spaß und ich habe das Gefühl mittlerweile zu verstehen, wo das Ganze hin will, also Leute, die damals die Bücher gelesen haben, die sind auch so aus den 70er Jahren, sind wohl diese Bücher. Die Handlung jetzt von der Serie weicht wohl substanziell von den Büchern ab. Und ich habe das Gefühl, was die da erzählen wollen, ist halt wirklich so ein bisschen das der Untergang des Westens. Ne? Es gibt dieses wahnsinnig wichtige Ereignis, wo dieser Weltraumfahrstuhl von Terroristen in die Luft gesprengt wird, wo Millionen von Menschen sterben, und das ist halt ganz offensichtlich so ein 9-11-Moment für für das Empire dort, und sozusagen so einer der wesentlichen Kernereignisse, auf denen sich dann halt auch dieser Untergang sozusagen von sozusagen fort-rippled-effektet, so, ja, irgendwie. Und da gibt's halt ganz viele Parallelen. Also wenn man darauf achtet, zu unserer heutigen Situation, zu, ich sag mal so, dem Westen-TM, der dann halt sozusagen so ein bisschen das Empire repräsentiert und den Verfallserscheinungen. Und ich glaube, vieles von dem, was wir heute so besprochen haben, die Unfähigkeit der Politik, irgendwie Antworten auf den Klimawandel, auf Corona zu finden, auf die Grenzprobleme und so weiter und so fort. Also das ganze Schlamassel, in dem wir stecken, auf so vielen Ebenen, fühlt sich wirklich auch wie das Ende von dem Imperium, an dessen Teil wir sind. So, ja, irgendwie.
Ja, das ist, es ist die Unfähigkeit, sich der Zeit anzupassen, habe ich so das Gefühl.
Mhm.
Und
beziehungsweise, ich glaube, die Anpassung müsste so radikal sein, das ist so ein bisschen wie diese Disruptionstheorie, ne, dass man halt, dass Unternehmen, die irgendwie erfolgreich mal waren, es immer nicht schaffen, sich selbst zu disruptieren.
Heute habe ich einen Freakonomics-Podcast über VCs gehört. Und also Venture Capitalist. Genau. Und wie welchen Einfluss sie haben und sowas. Die haben das nicht ganz unkritisch. Sie sind, ist natürlich ein amerikanischer Podcast. Sie haben das schon, ja, Venture Capitalism bringt so viel und sowas. War allerdings auch die Frage so, dass, hab gerade noch von weiteren Freunden erfahren, die an Corona litten. Offensichtlich ging es jetzt wirklich rum. Und die das so ein bisschen dargestellt haben als, also sie haben auch so die Frage geäußert, wie viele von den Sachen, also ja, ich meine, von den sieben größten amerikanischen Firmen der Welt sind 6 mit Venture-Kapital gegründet worden und sowas. Also das sind schon krasse Zahlen, die haben. Aber wie viele von den Unternehmen hätten es auch gegeben, wenn es kein Venture-Kapital gäbe? Also hat Venture-Kapital quasi nur abgegriffen, was eh gut war, oder haben die tatsächlich Dinge ermöglicht? Das ist natürlich so eine Frage, die man sich stellen kann. Und dann halt auch das Argument, naja, auch Venture-Kapital ist halt das eine, aber der öffentliche Sektor, geile Universitäten, die Leute ausbilden, Grundlagenforschung und sowas, das macht dann doch halt wieder nur der Staat. Und das machen halt, da haben halt Venture-Kapitalisten gar nicht die Ressourcen für und machen das halt nicht. Und aber was die halt dargestellt haben, ist halt, dass das so ein Venture-Capital-Investment, dass das halt erstens so das genaue Gegenteil von dem, was man immer hat. Also man denkt ja immer so relativ kurzfristig denkt, aber es ist halt eine Laufzeit von, dass das Venture-Capital geförderte Unternehmen irgendwie dann mal einen Profit abwerfen oder auch hinreichenden Profit abwerfen, sind wohl 7 bis 9 Jahre, was halt eher ein langfristiges Investment ist. Und dass halt der Grund, warum bei klassischen Firmen bestimmte Sachen nicht laufen, funktionieren können, ist, weil die immer zu schnell auf Profitabilität achten und halt diesen wirklich long-term, okay, das wird wir, also haben so ein bisschen dargestellt, so, wenn du schon sagen kannst bei der Gründung der Firma, da, so und so könnten wir vielleicht irgendwann mal Geld verdienen, dann bist du eigentlich schon gar nicht der richtige Kandidat für, weil dann ist deine Idee gar nicht radikal genug. Die Idee muss erstmal viel radikaler sein, bevor wir dann diese ganze, weil ansonsten ist da gar nicht genug Disruptionspotenzial und damit Gewinnpotenzial drin, so nach dem Motto. Ja, aber wir waren jetzt gerade bei der Welt und dem Westen, der sich nicht mehr neu erfinden kann. Vielleicht.
Ja. Und das ist halt eben die Frage, glaube, so an diesem Grenzkonflikt sieht man es ja irgendwie vielleicht am deutlichsten, ne? Also so, du hast diesen Westen, der sich ja durchaus immer als eine wertebasierte Kultur begriffen hat, ja, die als sozusagen deren vielleicht das wichtigste Dokument so diese so die Menschenrechte sind. Mhm. Ja? Und man kann halt viel über den Westen sagen, über die Verbrechen, über den Kolonialismus, über diese ganzen Dinge, ne? Aber das ist ja sozusagen immer das, womit man sich dann immer auf die Brust schlägt, ist, wir haben die Menschenrechte erfunden. Ne? Das ist so dieses Steven Pinker-Argument auch immer so, ja, irgendwie ist alles irgendwie schlecht, aber weil wir die Aufklärung haben und weil wir die Menschenrechte haben, wird alles immer besser und so weiter und so fort. Ne? Irgendwie so, das ist so das Narrativ des Westens, an dem man sich so festhält. Und man kann nichts anderes sagen, als an dem man jetzt die ganze Zeit ganz offensichtlich immer scheitert, ja. Und zwar auf so einer basalen Ebene, dass es halt, dass es da eigentlich gar keine Rechtfertigung mehr gibt für. Und
ich finde das so krass, dass ja gerade Konservative und Rechte, also ich meine, die CDU, der rechteste Arm der CDU, nennt sich Werteunion, also basierend auf diesen angeblichen Werten. Und dann sind ja auch immer die westlichen Werte, die man ja auch immer verteidigen muss. Und die werden dann ausschließlich verteidigt unter Komplettaufgabe dieser angeblich westlichen Werte.
Ja, total. Es ist einfach eine wahnsinnig verlogene Geschichte. Also das heißt, ich würde schon sagen, wir haben also was ist die Krise? Was ist die eigentliche Krise des Imperiums? Ja? Und ich glaube, die Krise des Imperiums ist wirklich eine tiefe philosophische Krise. Ich glaube, es ist wirklich, wir sind mit dem Erbe dieser westlichen Kultur der Aufklärung und des Liberalismus sind wir sehr, sehr weit gelaufen. Ja, und es hat sehr, sehr weit getragen. Und die Widersprüche waren zwar immer da, ja, aber die konnten halt immer irgendwie, keine Ahnung, weggebrushed werden, ja. Das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, das ist halt ja doch, das kommt ja hinzu, dass wir ja irgendwie jetzt erst so richtig to terms kommen mit dem, was so der Kolonialismus alles angerichtet hat und welches Recht wir dazu überhaupt hatten, bestimmte Dinge zu tun und unsere Werte anderen Leuten aufzudrücken und so. Das sind ja erst Sachen, das sind ja Diskurse, die wir erst die letzten 50 Jahre oder so richtig anfangen zu führen. Und also nicht, dass jetzt sozusagen die Widersprüche des Liberalismus sozusagen neu wären, aber sie sind jetzt erst so unleugbar, dass sie auch in der Vergangenheit jetzt anerkannt werden müssen, wo sie schon stattgefunden haben. Und ich glaube, dass wir es auch in ganz, ganz vielen, auf ganz, ganz vielen Ebenen momentan wirklich auch gut beobachten können. Also beispielsweise diese neue Rechtsdynamik, die wir haben, die wird ja ganz, ganz, ganz stark unterfüttert mit einer liberalen Rhetorik und einer Referenz auf classical liberal ideas, ja, irgendwie, irgendwie Free Speech und keine Ahnung, die westlichen Werte werden ja momentan gerade ganz krass von rechts instrumentalisiert, um gegen jegliche Form von gesellschaftlichen Fortschritt zu sein, ja.
Und ich finde das echt krass, wie schnell die Begriffe adaptieren können und auf und sich selber aneignen können.
Genau.
Mir fällt jetzt leider gar nicht ein. Es war jetzt
Und das kulminiert natürlich auch in dieser unheiligen Allianz zwischen Libertären und Rechtsradikalen, die wir vor allem auch in den USA sehen, aber die wir auch in Europa sehen und so weiter und so fort. Was ja viele immer verdrängen, ist ja, dass zum Beispiel die AfD ja tatsächlich aus von eigentlich eine Partei aus Wirtschaftsprofessoren war, ja, also die genau aus dieser Denke herauskam und das halt erst dann sozusagen dann Schulterschluss mit den Rechten halt und dann halt immer eine krassere Rechtsverschiebung stattgefunden hat. Denn der Lucke, der war ja so ein Wirtschaftsprofessor, ne?
Dann würde recht überrascht sein, dass sie von den Rechten überrannt werden.
Genau, also.
Er hätte damit rechnen können.
Genau, aber das ist halt der Punkt. Also es gibt halt so eine komische, ist so ein komisches Amalgam zwischen Leuten, die sich sehr, sehr stark auf Liberalismus und Aufklärung berufen, die jetzt eine sehr, sehr starke, halt einen immer stärkeren Rechtsdrall bekommen oder beziehungsweise haben. Und diese Grenze zu ziehen, ist auch gar nicht mehr so einfach. Also wenn man sich jetzt, wir haben ja auch schon vorhin über die FDP geredet, ne? Die FDP ist eigentlich komplett inhaltsleer. Wenn du dir überlegst, die hatten mal halt so einen sehr, sehr stark sozialliberalen oder sagen wir mal bürgerrechtsliberalen Flügel, ne? Der ist ja komplett, den haben sie ja komplett irgendwann ja abgewickelt, kann man sagen. Und jetzt ist es halt so, das könnte man immer noch sagen, ja okay, gut, wir sind halt so wirtschaftsliberal, hat man immer gesagt. Wirtschaftsliberal sind jetzt so für so die reine Lehre von neoliberaler Ökonomik, von Hayek und Mises und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, wovon Lindner immer gerne redet. Ja, aber jetzt sperren die sich in den Koalitionsverhandlungen gegen Subventionsabbau. Ja, das ist das Erste, was eigentlich so eine liberale Wirtschaftspolitik ist Subventionsabbau. Aber nein, wenn es um Pendlerpauschale oder sowas geht, ja, wenn es halt um sozusagen die Subvention für Gutverdiener geht, dann ist das, also die FDP ist komplett prinzipienlos, ja. Und aber, es geht nur noch um Besitzstandswahrung von Reichen. Also es ist nicht mehr eine wirtschaftsliberale, sondern es ist eine reine reichenliberale
Partei. War das jemals anders? Es
ist ein Selbstbefriedigungsverein für Millionäre. Klar, kann man sagen, es war schon immer so. Wahrscheinlich stimmt das auch zu einem großen Teil, aber ja, also
ich weiß ja genau, was du meinst. Das ist ja wirklich, ich meine, wenn die FDP sich gegen Abschaffung von Paragraph 218 so diese Informationsrecht über Abtreibung und sowas. Das
genau, und sie votieren momentan oder sagen jetzt, sie wollen gerne auch die Mauer bauen dort an der Grenze, ja? Also liberal, what the fuck?
Ja, ja.
Was ist liberal an euch? Ihr seid ein scheiß Liberal. Ihr seid einfach nur
Tempolimit.
Verfickte Konservative.
Gegen Tempolimit sein. Das ist halt das Liberale, was.
Nee, sie sind halt keine, die Konservativen haben halt schon noch irgendwo den behaupteten Anspruch, die Konservative fallen sich regelmäßig selber die Füße, weil sie dann doch irgendwie glauben, dass man ja auch so ein gewisses soziales Engagement oder dass man ja die Leute nicht hängen lassen kann. Und diesen Fehler haben halt die FDP schon lange, die Liberalen schon abgestreift. Also die sind halt wirklich so, ja, wer kein Geld hat, der soll halt verhungern. Das würde ich schon noch als den Unterschied zu Konservativen sehen. Die Konservativen.
Ja, sind einfach nochmal die Radikalen.
Die sind da wenigstens, die sind da offen. Die Konservativen reden sich wenigstens ein, dass das ja alles nur für das Gute der Menschheit wäre. Das ist, ja.
Reine Klientelpolitik bei der FDP, ne, ja.
Ja, das ist, ich finde das, ja.
Ja, ich wollte, das war auch nur ein weiterer Mosaikstein für mein Argument zu sagen, dass der Liberalismus an sich ist in einer Krise. Der hat sich totgelaufen. Der hat sich totgelaufen und wir haben aber nichts anderes. Und wir sind, du und ich, und das meine ich jetzt ehrlich, ne? Also wir sind aber auch noch so drin, auch wir, ja, wir haben den tief verinnerlicht. Auch wir denken, also ich kann das für mich auf jeden Fall behaupten, dass ich halt auch so krass vom Individualismus beeinflusst bin und mein Leben auch danach ausrichte, besonders autonom und individuell und meine individuellen Bedürfnisse nach vorne stellend. Ich bin ein totales Opfer des Neoliberalismus auf jeden Fall und ich kann mich da überhaupt nicht von ausnehmen. Aber ich weiß mittlerweile einfach, dass wir da in einer Sackgasse gelandet sind, in einer richtig krassen Sackgasse. Und ich lese jetzt auch gerade wieder ein Buch. Es ist wieder Zeit für mich. Er liest ein Buch. Ein sehr gutes Buch. The Dawn of Everything von dem David Graeber, der ja vor einem Jahr oder so, ungefähr von einem Jahr gestorben ist. Ein ganz großartiger Typ, ein Anthropologe. Der hat zusammen mit einem Archäologen den, wie heißt er denn nochmal, oh Gott, Withdraw oder irgendwie, keine Ahnung, ich krieg den Namen gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall mit dem zusammen hat er halt jetzt ein Buch geschrieben, The Dawn of Everything, ist relativ gerade frisch rausgekommen, habe ich mir sofort besorgt. Und da gehen sie, schreiben sie einfach die fucking Geschichte der Menschheit neu, ja. Also, und zwar angefangen mit der Aufklärung und dem Liberalismus interessanterweise. Nämlich mit der These, dass der gesamte Aufklärungsdiskurs maßgeblich ausgelöst und vorangetrieben und inhaltlich beeinflusst wurde durch indigene Intellektuelle.
Was?
Also, Entdeckung Amerikas 1499, also um 1500 herum, die ersten Kolonien, zunächst die Spanier, irgendwann kamen die Franzosen und so weiter und so fort und irgendwie haben sie da alle irgendwie auf dem neuen Kontinent sich niedergelassen und es gab sehr, sehr, sehr krassen Austausch von Anfang an zwischen der indigenen Bevölkerung mit den jeweiligen Kolonialleuten. Am Anfang waren das halt ganz oft Jesuitenpriester aus Frankreich und die haben darüber viel aufgeschrieben, über diese komischen Wilden da, die sie versuchen zu missionieren, die ihnen aber immer den Vogel zeigen und mit ihnen diskutieren wollen, warum irgendwie Gott eine blöde Idee ist und warum sie in so einer komischen, kaputten Gesellschaft leben, wo doch irgendwie alles viel cooler sein könnte. Guck doch mal, wie wir hier leben, ist doch viel netter und so, ja. Und es gab halt einen sehr, sehr krass intellektuellen Austausch. Es ging dann halt weiter bis irgendwie in die, bis natürlich dann irgendwann England das große Koloniator war und dann gab es halt tatsächlich einige sehr, sehr einflussreiche Werke im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert, wo halt Gespräche unter anderem mit Indigenen stattgefunden haben, wo halt sozusagen die Sicht der Indigenen auf die europäischen Gesellschaften eine große Rolle gespielt hat. Ja? Und der Grundkonflikt, der dort immer wieder aufgemacht wurde, ist halt interessanterweise war es gar nicht sozusagen Equality, ne? Also was man immer so denkt, irgendwie ja früher waren die Leute alle so gleich und alle und so weiter und so fort.
Was?
Keine Hierarchien und so, aber das war gar nicht der Grundkonflikt. Der Grundkonflikt war eigentlich immer von Anfang an Freiheit.
Okay.
Die Indigenen haben immer gesagt, warum seid ihr eigentlich so unfrei? Ja, ihr seid so eingezwängt in euren komischen Leben, so ihr müsst ständig irgendwie nach oben reporten, ihr müsst immer ständig irgendwie gehorchen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, und tatsächlich ist, wenn du zum Beispiel diese ganzen Jesuiten-Aufzeichnungen siehst, dann ist es halt so, dass die das halt auch wirklich als einen extremen Malus sehen bei diesen Wilden, dass die halt einfach so frei sind, ja, dass sie tun, was sie wollen, ja. Da können sich irgendwie alle aussuchen, mit wem sie da irgendwie Sex haben. Da können irgendwie selbst die Häuptlinge können da gar nicht mehr sind nicht wirklich weisungsbefugt und wie soll man da ein gottgefälliges Leben führen? Ja, das wird dann so richtig so als Negatives auch gemacht. Was sich dann halt irgendwann im Laufe der Zeit dreht und dieser Blick dann irgendwann ernst genommen wird, ne, von einigen Leuten.
Mhm.
Wo dann halt sagt, okay, Moment mal, ja, warum sind wir eigentlich wirklich so unfrei, ne? Haben wir da überhaupt schon mal drüber nachgedacht? Und sich daraus dann sozusagen so dieser Aufklärungsgedanke überhaupt erst entspinnt. Und ein wesentliches Scharnierfunktion war da ja natürlich, Rousseau, ja, der halt in seinen Schriften genau diesen Gegensatz dann sozusagen aufgemacht hat mit irgendwie, natürlich so ein bisschen verklärt, ja, irgendwie mit den freien Wilden und so weiter und so fort,
yeah.
Und der Notwendigkeit von Zivilisation. Und da wurde dann halt so ein Narrativ draus gemacht, ne? Das heißt, und dieses Narrativ war dann halt irgendwie, ja, also klar, wenn man halt irgendwie Jäger und Sammler ist, ja, und im Busch lebt, dann kann man natürlich irgendwie gleich und frei sein. Aber wenn du eine Zivilisation machen willst, wenn du halt in großen Gruppen leben willst, dann brauchst du halt irgendwie Hierarchie und Regeln und dann können wir nicht mehr alle so frei sein. So, ja, das ist so ein bisschen das Narrativ, das sich dann damals dann durchgesetzt hat. Also einerseits gibt es einen Freiheitsdiskurs, der wird halt sozusagen dadurch in die europäische Gesellschaft reingetragen, aber gleichzeitig kommt aus diesem Freiheitsdiskurs auch gleichzeitig wieder so ein toxisches Narrativ, das sagt, ja, aber es geht nicht anders, wenn wir irgendwie Zivilisation haben müssen, dann brauchen wir das halt einfach so. Ja? Und das ist dann sozusagen das Nächste, was die dann attackieren, indem sie halt wirklich in die Geschichte gehen und in die Vorgeschichte, also noch bevor die Leute vom Neolithikum, wo die Leute halt sesshaft wurden, und zeigen, dass halt schon damals es überhaupt nicht klar war, welche Art von politischen organisatorischen Systemen die Menschen gelebt haben. Es gab nicht das eine System, ja, es gab nicht diese eine Stammesgesellschaft, die nach dem Schema X funktioniert, sondern es gab unterschiedlichste, vielfältigste Gesellschaften, schon auch bei den, es gab auch schon Diktaturen und Könige bei den Jäger und Sammlern. Gleichzeitig gab es auch schon Demokratien, gab es aber auch Demokratien schon in frühen Städtegesellschaften. Also es ist alles gemixt, ja, und oftmals hatten ein und derselbe Stamm hatte unterschiedliche politische Systeme je nach Jahreszeit. Das ist etwas ganz Normales gewesen, dass du halt sozusagen in der Sommerzeit, wenn du halt irgendwie losgehst und keine Ahnung, die auf Rind auf Jagd gehst oder so, ja, dass du halt dann plötzlich ganz andere Verbände machst, dass du halt in kleineren Gruppen agierst, dass du dann halt irgendwie dich anders organisierst, teilweise hierarchischer, teilweise strikter und so weiter und so fort. Dann aber in den Wintermonaten, wenn du halt sozusagen von deinen Vorräten lebst, dass dann alle zusammenrücken, eine größere Gemeinschaft entsteht, die dann völlig anders organisiert ist und so weiter und so fort. Ne? Also, und das halt sozusagen du saisonale, unterschiedliche politische Systeme hattest eigentlich, in denen du lebtest, so, ja. Und die Frage von, wann haben wir aufgehört, unfrei zu sein, oder wann haben wir auch aufgehört, sozusagen gleich zu sein, wird dann ersetzt zu der Frage, wann haben wir eigentlich aufgehört, kreativ und flexibel mit unseren politischen Systemen zu sein. Ja? So, und das ist echt ein spannendes Buch. Und insgesamt, also wenn
nachdem wir jetzt gerade...
The Dawn of Everything.
The Dawn of Everything. Klingt nach einem Buch, was mir durchaus gefallen könnte. Vielleicht.
Ja, das ist ein sehr tolles Buch. Also überhaupt, Graeber, finde ich, kann man alle Bücher super lesen. Der hat ja auch diese 5000 Jahre Schulden geschrieben, schon damals, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, womit er bekannt geworden ist. Das habe ich auch schon damals verschlungen. Und da muss man jetzt sagen, was ich halt... bei allem, was gerade so scheiße läuft, ne? Und so was alles gerade so schlimm ist. Und wir haben jetzt noch nicht mal über Technologie geredet und dass jetzt irgendwie alles nur noch Krypto ist und dass alles irgendwie alle völlig durchgeknallt sind und alle glauben jetzt irgendwie, sie haben jetzt den Gral des Reichwerdens gefunden haben. Ja, aber da haben wir ja auch schon oft genug drüber geredet. Also, dass die ganze Welt irgendwie gerade, das ist übrigens auch, ich finde Krypto, diese ganze Krypto-Geschichte ist auch ein wahnsinnig sichtbares Symptom für die Krise des Liberalismus, finde ich. Aber egal. Aber was gerade richtig gut läuft, finde ich, sind neue Sozialtheorien. Also, ne, irgendwie hier, das hier, David Graeber, ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon von der Mazzucato erzählt, von der Mariana Mazzucato mit die halt den ganzen Ökonomiediskurs neu aufbaut. In Deutschland kann man da jetzt irgendwie Leute wie Maya Göpel mit reinzählen also ich habe das Gefühl, da passiert gerade eine ganze Menge. Und da wird halt auch eben diese ganzen Werte der Aufklärung nochmal neu verhandelt, nochmal komplett neu hervorgeholt. Also zum Beispiel, ne, beim Dawn of Everything kommen die dann halt auch auf diesen Trichter, dass sie sagen, okay, diese Indigenen, die hatten auch einfach ein ganz anderes Freiheitsverständnis, ne? Also nicht, dass sie waren tatsächlich frei, in jeglicher Hinsicht, ja, ganz offensichtlich, aber sie haben Freiheit immer schon verstanden als etwas, was andere dir ermöglichen, ja?
Ja.
Und das fand ich auch so einen spannenden Gedanke, zu sagen, okay, jede Freiheit, die du hast, ist eine Freiheit, die andere ermöglichen. Ja? Die Freiheit, einfach woanders hinzugehen. Ja? Mhm. Ist erstmal so eine autonome Freiheit. Bist du autonom, kannst du woanders hingehen. Nein, deine Freiheit, woanders hinzugehen, basiert darauf, dass du woanders willkommen bist.
Logisch.
Ja. Deine Freiheit zu sagen, was du willst. Ja.
Ja.
Die basiert darauf, dass andere Leute dir zuhören, dass andere Leute dich ernst nehmen, dass andere Leute mit dir reden. Ja, deine Freiheit, es gibt keine Freiheit, die nicht auf die Kooperation von anderen angewiesen ist. Mhm. Und wenn du das verstehst, dass halt, dass du Freiheit immer von seinen sozialen Möglichkeitsbedingungen her denkst, ja, dann kommst du zu einem ganz anderen Freiheitsbegriff.
Ja, und das widerspricht natürlich sehr stark dem, Freiheit wird einem nicht gegeben, Freiheit nimmt man sich.
Ja, genau. Und das ist eben genau, das ist so dieser, klar, also viele Leute würden sagen, das ist eine Art von plumper Liberalismus, aber diese Art von Liberalismus ist schon, finde ich, den Kern dessen, was so in den westlichen Gesellschaften gelebt und gedacht wird. Mhm. Ja? Also diese Freiheit als absolute Autonomie, ja, als ob es sowas jemals gegeben hat. Und das ist ja auch das Interessante, wenn man, das ist ja auch das Interessante bei dem Rereading von den ganzen Aufklärern von heute, wenn du dann halt dir zum Beispiel den Jefferson anguckst, ja, und sagst, ja toll, hat er über Freiheit geredet und wie wichtig Freiheit ist, während ihm seine scheiß Sklaven den Arsch abgeputzt haben, ja, oder John Locke, ja, der halt irgendwie von dem Naturrecht des Eigentums sprach, aber damit ganz strategisch versucht hat zu rechtfertigen, dass in der neuen Welt den Indigenen einfach das Land weggenommen werden konnte, ja, oder dass du halt das kannst du halt für ganz ganz viele Aufklärer sagen, ja, dass die halt die Voraussetzungen und die Grundlagen ihrer eigenen Freiheit halt einfach nicht mitreflektiert haben, sondern einfach unsichtbar gemacht haben.
Das ist ja so ein Problem des heutigen Liberalismus auch ganz extrem.
Ja, klar, natürlich.
Also dieses, ja, es hat doch jeder die Möglichkeit, sich alle, nee, haben sie nicht. Du bist privilegiert. Fertig.
Genau. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein menschliches Ding, dass man halt die eigenen Privilegien nicht immer sieht, ne? Das ist auch in gewisser Hinsicht normal. Aber es ist auch so interessant, dass es halt so lange gebraucht hat, bis wir überhaupt zu dem Punkt gekommen sind, dass wir als Gesellschaft unsere eigenen Mythen, ne? Also man kann ja vielleicht sozusagen fast sagen, dass eigentlich sozusagen diese ganze Aufklärung eine einzige Mythologie ist, die Mythologie des Westens, ja, über sich selbst, dass wir die mal kritisch wirklich hinterfragen. So.
Ja, spannend. Oh Gott, da, das wird noch als Eingemachte gehen.
Ja, und deswegen finde ich, ist halt gerade so viel in Bewegung gerade auf dem intellektuellen Niveau.
Ja, ja.
Das elektrisiert mich gerade. Also das Einzige, was mich momentan gerade wirklich freut, ist halt Bücher lesen. Ne? Ein anderes Buch, ich auch mal schon immer erzählen wollte, war das Buch von Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World. Ich glaube, davon habe ich auch noch nicht erzählt, oder?
Ich will kein totaler Baskill sein und
aber du willst jetzt gerne ins Bett.
Aber ich würde jetzt gerne ins Bett demnächst. Ah, okay. Wollen wir das aufs nächste Mal verschieben? Ist das okay?
Na gut, okay. Ein Buch reicht ja auch.
Dann mach mal einfach den nächsten Podcast. Lassen wir uns diesmal nicht so viel Zeit. Wären wir diesmal nicht alle krank an Corona. Ich meine, so viele Optionen gibt es jetzt eh nicht mehr, wer das noch kriegen könnte von uns beiden. Und dann machen wir einfach den nächsten Podcast relativ zeitnah und
Hast du denn schon eine Booster-Impfungstermin?
Ich habe ja überlegt, ob ich mir einfach einen für Anfang Dezember hole und dann anfange rumzudiskutieren.
Also ich glaube,
ich habe von diversen, die nach Tegel ins Impfzentrum gefahren sind und die wieder zurückgeschickt worden sind. Vielleicht hängt das ab.
Nach wie lange? Also weil 5,5 Monate habe ich gehört, sollte es eigentlich noch okay sein.
Ja, wir haben im Anfang, Mitte Juli haben wir unsere zweite Impfung bekommen. Das heißt, wir wären so Mitte Januar dran. Was so geil ist. Durch die härteste Phase mit dem niedrigsten Impfschutz gehen. Ja, darauf freue ich mich. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich einfach mal mir für Anfang Dezember irgendwo probiere, einen Termin zu klicken oder für uns. Wir überlegen auch, ob wir zu meinem Schwiegervater fahren, der Impfarzt ist und der gibt uns dann einfach den Shot noch. Und vielleicht call ja gleich mit, was weiß ich.
Ich kann euch leider nicht mehr mit Delta anstecken, sorry.
Ach komm, du hast doch bestimmt irgendwo ein Taschentuch rumliegen oder so. Und ich hab keine Ahnung, also es ist so dieses Gefühl halt, Es fühlt sich auch so ein bisschen doppelt gearscht, weil ich war halt schon relativ, ich habe mich halt zurückgehalten bei der regulären Impfung, Ich meine, ich hätte gerne diese Impfung noch viel früher gehabt. Ich habe AstraZeneca brav genommen.
Also ich habe mich ganz doll bemüht und habe auch nur irgendwie, keine Ahnung, 10 Tage vor dir oder so.
Ja, okay, vielleicht. Die zweite Impfung ging dann auch deutlich leichter. Da haben wir dann, also ansonsten wären wir irgendwie im August dran gewesen oder sowas. Also dann wären wir noch weiter weg gewesen, wenn wir zweimal tatsächlich brav AstraZeneca. Das war ja dann einfach, habe ich dann so gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also wir wollten halt einen Urlaub. Ich hatte keinen Bock mehr zu warten. Ich habe gedacht so, okay, wer weiß, was passiert im Urlaub. Darum hätte ich gerne vorher die Impfung. Man muss bei AstraZeneca auf BioNTech muss man nicht diese lange Wartezeit machen. Also klicke ich mir jetzt einfach einen Termin, habe das dann gemacht und habe dann Arzt Bescheid gesagt, hey, wir hatten, also habe dann den zweiten Impftermin abgesagt und er hat gesagt, vielen Dank fürs Bescheid sagen. So. Das war dann so ein bisschen Eigeninitiative. Aber ich glaube, so muss man, also das ist, ich finde das halt den Irrsinn. Komme ich jetzt nicht auf seinen Namen heute geschrieben, dass es halt in der ersten Welle, also bei der ersten Impfung war es so, dass es halt quasi über Kontakte ging, um früh dran zu kommen. Und jetzt ist es wieder genau das Gleiche. Nur, dass es diesmal totaler Schwachsinn ist. Wir haben den Impfstoff, wir haben das alles. Es gibt halt bloß diese dumme STIKO oder vielleicht auch gar nicht so dumme, aber ich weiß es nicht, diese STIKO-Empfehlung, die halt bei allen dazu führt, dass sie jeden Pragmatismus ausblenden und halt sagen, ja nee, dann musst du halt noch bis März warten, bis deiner Booster-Impfung. Was ist denn so schlimm daran? Und ein Dreck alles.
Tja. Na gut. Ich bin ganz froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. So.
Das kann ich verstehen. Ich will es trotzdem nicht haben.
Nee, kann man auch drauf verzichten. Auf jeden
Fall. Ja, ich meine, wenn ich es, nee, auch ich meine, wozu, also ich meine, es klingt nach einer echt, also selbst das, was du jetzt hattest, ich verstehe, also ich meine, du bist froh, dass du es hinter dir hast, aber es klingt jetzt nach einer echten Scheißzeit und dann halt, wir hatten halt im Bekanntenkreis, ein Schulkumpel von Kolja hatte eines der Elternteile, hatte Corona und dann darf das Kind halt auch die ganze ewig lange nicht in die Schule gehen, weil es halt Kontaktperson ist und sowas. Da hat niemand aus der Familie irgendwas gehabt danach. Und ich meine, das wäre dann halt das Ding obendrauf. Du wärst selber wahrscheinlich irgendwie scheiße krank und musst dich nebenbei noch irgendwie um Kind kümmern, was du in dem Zeitraum dann auch nicht irgendwie zu den Großeltern geben kannst, weil und so. Also das ist halt wirklich so. Ich meine, für uns ist das halt, das haben wir uns halt irgendwann mal in der ersten, was würden wir denn mit Kolja machen, wenn wir es kriegen würden? Und da kriegst du dann schon so, auch so aus dem Freundeskreis, so ehrlich gesagt, also wenn ihr krank seid und dann, ich bin selber jetzt nicht mehr so super jung, weiß ich nicht, ob ich dann auf euer Kind aufpassen würde. Und ja.
Das ist schon scheiße, ja.
Und also ich brauche das echt nicht. Nee.
Kann ich verstehen.
Ja, okay. Schön, dass wir über die schönen Mats. Themen gesprochen haben.
Ich habe das Positivste mitgebracht.
Ich auch, ich habe hier mein MacBook in die Kamera gehalten.
Dein MacBook ist auch toll.
Ja. Oh Mann. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, das machen wir normalerweise nicht. Wollen wir es am Anfang dran schneiden oder ans Ende?
Ich würde sagen, ans Ende.
Okay.
Es ist gar nicht so mega wichtig, aber ja, egal. Ich will's auf jeden Fall geplackt haben. Nämlich ist so, dass sich aus unserem Podcast ein Newsletter ergeben hat. Also nicht von uns oder mir oder so, sondern wir hatten einen Hörer, der sich irgendwie Orange nannte oder sowas, der hat sehr häufig bei uns kommentiert, wenn wir über Klimawandel geredet haben, hat der halt dort ewig lange Kommentare, ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, ewig lange Kommentare mit ganz langen Linklisten da rein gepostet.
Ja.
Und irgendwann, ich hatte dann mal irgendwann vergessen, seinen Kommentar freizuschalten und dann kamen wir irgendwie in E-Mail-Kontakt und dann hat er halt irgendwann angefangen, mir diese Linklisten regelmäßig zu schicken. So. Und hat mir dann immer so, ja, hier, ich habe schon wieder ganz viele Links und so. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist, irgendwie, der ist da irgendwie ein ganz großer Nerd, der sich da irgendwie wirklich tief reindickt in diese ganze Klimageschichte, Technologien, wie ist der Stand, Wissenschaft, dies, das, irgendwie, also so ganz, ganz abgefahren. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es immer nicht geschafft, alle Links anzuklicken und alles zu lesen, aber ich bin dadurch schon echt oft auf gute Links und auf gute Artikel gestoßen, die sehr interessant waren. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, so, ey, du pass mal auf, ist ja nett, dass du mir das immer schickst, aber willst du nicht da mal so einen richtigen Newsletter?
Mach doch mal einen Blog.
Mach doch mal einen Newsletter. So, das doch, machst du ja schon Newsletter nur für mich persönlich. Ja. Yeah. Mach doch mal einen Newsletter.
Wie heißt der denn?
Und der Newsletter heißt Orangene Links. Und findet man bei buttondown.email/orangene Links. Ich kann es auch nochmal in die Shownotes tun.
Auf jeden Fall.
Und da kann man dann subscriben. Ich habe das auch schon mal auf Twitter geplackt. Seitdem hat er tatsächlich ein paar Folger. Und der ist.
Wo ist das? Kannst du mir den Link mal zuschicken? Ich will das jetzt auch mal abonnieren.
Ja, warte mal.
Ich habe ja einen Feedbin-Account. Feedbin ist ja so ein RSS-Reader. Und Feedbin hat den schönen Vorteil, dass man sich da auch eine E-Mail, also dass man automatisch mit seinem Feedbin-Account eine E-Mail-Adresse kriegt. Und alle E-Mails, die man an diesen Feed bekommt, an diese E-Mail-Adresse kriegt man dann als Feed. Und somit kann man wieder ein Newsletter wieder feeden.
Also kann man wieder in seinem RSS-Reader lesen, ja.
Genau, was ich total angenehm finde.
Genau. Also ist im Endeffekt auch nichts Großes, so immer so kommentierte Linkliste. Er meinte am Anfang irgendwie, ja, dann werde ich einmal im Monat einen Newsletter schicken. Aber kaum hatte er ein paar Zuhörer, hat er dann plötzlich angefangen, jeden Tag einen rauszuballern. Meinte aber, ja, tut mir leid, aber ich mache das dann irgendwie nur noch jede Woche und keine Ahnung. Der wird sich auf irgendeinen Rhythmus nochmal einschießen. Ich glaube, der ist so ein bisschen overwhelmed, dass er jetzt irgendwie Leute hat, die ihm zuhören. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, also weil der, ich musste ein bisschen überreden, aber irgendwie war dann auch irgendwie ganz angefixt von der Idee, jetzt ein Newsletter zu machen. Und er ist wirklich gut, also ist wirklich gute Links zu Klimathemen.
Okay, also RSS-Feed scheint tatsächlich nicht zu funktionieren, darum mache ich das jetzt über diese E-Mail-Adresse. Tück, 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 orangene Links. Okay, cool.
Ja. Orangene Links. Und das wollte ich nochmal geplackt haben, weil das halt auch, sag ich mal, ne, WMR, ein WMR-Kind ist in gewisser Hinsicht. Sehr cool. An dieser Stelle schöne Grüße.
Gut, okay, dann haben wir das mit den Pluggen jetzt auch noch geklappt, hoffentlich. Vielen Dank, wir abonnieren euch brav, ich abonniere euch brav und dich und hoffentlich wird das alles gut. Irgendwie muss ja auch mal wieder positiv weitergehen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.